Hallo und willkommen zur Folge 20 von Leitmotiv. Ich bin heute mal wieder nicht zu Hause, sondern im Prenzlauer Berg und zu Besuch bei Nicole Diekmann. Hallo Nicole.
Hallo Kaspar, herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Ich bin nämlich sehr gespannt auf unser Gespräch. Du bist Auslandsreporterin beim ZDF, ist das so richtig?
Ja, also so grob gesagt, im ZDF selber werde ich Pool-Reporterin genannt. Pool deshalb, weil wir natürlich ja Büros haben im Ausland, auch im Inland, klar. Und da leben Korrespondenten, da arbeiten Korrespondenten als Reporter. Und es gibt aber immer einen Pool von 3 Leuten, das ist immer schon so gewesen, die dahin geschickt werden, wo Not am Mann oder an der Frau ist. Also ich habe auch schon im Inland gearbeitet, beim Hochwasser vor 1,5 Jahren. Aber normalerweise, genau, arbeite ich im Ausland und dann als Poolreporterin. Das heißt, wir sind Springer. Wir sind nicht fest irgendwo stationiert, sondern werden halt auf Zuruf irgendwo hingeschickt.
Ich muss noch meine Standard-Eingangsfrage stellen, wobei bei dir wieder die Frage ist, ob die Antwort interessant ist oder nicht, nämlich nach deinem Twitter-Handle. Du bist Nicole Diekmann. Auf Twitter, was jetzt wenig überraschend ist, ich weiß noch, Katrin Passig hatte eine Story dazu, nämlich, dass Sascha Lobo ihr geraten hat, sich Katrin Passig zu nennen. Gab es bei dir irgendeinen Moment, dich Nicole Diekmann zu nennen?
Nee, ich habe den in Eile erstellt, den Account tatsächlich. Ich hatte schon einen privaten, da hieß ich nicht Nicole Diekmann. Mhm. Und ich war gerade in Israel, das ist jetzt knapp 2 Jahre her, und Obama war zu Besuch. Und ich war schon, also es war eine Wahnsinnsaufregung natürlich. Die Sicherheitsvorkehrungen, wenn der US-Präsident irgendwo zu Gast ist, sind ja eh immer enorm. In Israel sind die auch nochmal immer hoch. Und wenn das dann auch noch zusammenkommt, so, also alle waren, und die Berichterstattung war halt, es lief auf einen total stressigen Tag hinaus, und dann rief dann auch noch so 2 Minuten, bevor die Air Force One landete, der Sender an und sagte, du musst twittern. Und da hatte ich überhaupt keine Zeit, mir irgendwas Lustiges auszudenken, sondern habe meinen total unlustigen Namen einfach
genommen. Das ist doch gut, das ist eine gute Geschichte. Ich finde, wenn Obama und Israel schon mit drin ist in der Story, in der Twitter, das ist auf jeden Fall eine Anekdote. Du hast jetzt schon ein bisschen genauer erklärt, was du machst. Du bist, du hast gesagt, sozusagen, du wirst gerufen, wenn Not an der Frau oder am Mann ist. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Also du wirst hauptsächlich gerufen zu Krisen, zu Krisensituationen. Also Israel hast du eben schon genannt, was man wahrscheinlich irgendwie als Dauerkrisensituation bezeichnen kann, Hochwasser im Inland. Ich habe so in der Vorbereitung für die Sendung habe ich mir versucht, das vorzustellen, deine Arbeit. So, und dann habe ich überlegt, wie das so genau ist. Also du hast jetzt ein Telefon wahrscheinlich, nehme ich mal an, da wirst du angerufen. Und dann sagt man, hallo Nicole oder hallo Frau Diekmann, das und das ist passiert, bitte hinfahren. So. Kannst du mal beschreiben, wie das genau läuft? Ich kenn's mir wirklich nicht, aber ich stelle mir vor, du packst in deine Koffer oder hast du schon einen fertigen Koffer oder wie läuft das genau?
Das fragen immer alle, und dazu gibt's, finde ich, auch eine ganz schöne Geschichte. Das ergibt keinen Sinn, einen gepackten Koffer zu haben, weil ich hatte das kürzlich, da hatten Raul Castro und Obama, da ist er wieder, miteinander telefoniert. Und also große Aufregung, Annäherung Kuba und USA, die Feinde nach so vielen Jahrzehnten. Und jetzt sprechen sie wieder miteinander. Und dann rief mich abends um, es war 8:30, sah ich den Namen meines Chefs auf meinem Handy-Display und dachte, okay, alles klar. Also dann ahnt man ja schon, ich verfolge ja den ganzen Tag die Nachrichten. Und wusste, okay, das kommt jetzt auf dich zu. Und dann war die erste Idee, wir schicken dich jetzt nach Havanna. Aber wir wissen nicht, ob wir ein Visum für dich kriegen. Okay, dann kam als nächstes der nächste Anruf eine halbe Stunde später. Alles klar, wir kriegen kein Visum für dich. Wir schicken dich jetzt nach Washington. Das war ja eine Woche vor Weihnachten. In Washington ist eh schon nicht mehr so dicke besetzt, weil Korrespondenten ja auch über Weihnachten mal gerne in Urlaub wollen. Und der Korrespondent, der in Washington sitzt und damit zuständig ist für Kuba, fliegt nach Havanna.
Weil der ein Visum kriegt?
Genau, da ist es wahrscheinlicher. Und du bleibst so lange in Washington und hältst da die Stellung. So, in Washington waren es zu der Zeit, ich glaube, 5 Grad. Dann habe ich angefangen, meinen Koffer zu packen und bekam dann eine halbe Stunde später einen Anruf. Nee, pass auf, unser Mann in Washington kriegt auch kein Kuba-Visum. Du fliegst jetzt nach Miami. In Miami ist die größte Exilgemeinde an Kubanern, weil das sehr nah ist einfach an Kuba. Und in Miami waren aber 25 Grad. Also habe ich wieder umgepackt. Und so läuft das dann ab. Mhm. Und dann ist der Abend eigentlich davon geprägt, dass ich anfange, mich nochmal einzulesen, mir eine Twitter-Liste erstelle und eben dann tatsächlich das packe, was ich brauche, aber auch für den Fall, der oft eintritt, auch Klamotten für eine komplett andere Klimazone, weil kann ja sein, dass während ich da gerade bin, woanders irgendwas passiert, in Schweden, whatever. Dann ruft zwischendurch immer mal der Sender an, weil dann Flüge gebucht werden. Dann gehe ich irgendwann schlafen und habe eine unruhige Nacht, weil ich weiß, morgen geht's los. Mhm. So ist das.
Was heißt, dass du dir eine Twitter-Liste erstellst?
Ich suche mir dann vor allem Tageszeitungen vor Ort, die auf Englisch veröffentlichen. Das hast du ja überall eigentlich. Mhm. Gucke, ob es Blogger gibt in der Region, wenn es keine englischsprachige ist oder französischsprachige oder deutschsprachige. Die auch trotzdem auf Englisch publizieren und auch andere Korrespondenten, die da sind, sei es von uns oder auch anderen befreundeten öffentlich-rechtlichen Sendern zum Beispiel.
Ich kann mir gut vorstellen, wie das ist, wenn man dich nach Washington schickt, weil da gibt's wahrscheinlich Strukturen, wo irgendwie klar ist, wo du hingehst. Da gibt's irgendwie ein Büro wahrscheinlich. Genau. Und ich nehme an, da gibt's auch das Hotel, das immer wieder gebucht wird oder so. Wenn du jetzt aber doch nach Havanna gefahren wärst, was passiert an so Orten, die noch nicht so für dich sozusagen vorbereitet sind? Stell mir vor, du kommst dann da an am Flughafen und hast ja den Auftrag, du sollst da berichten. Und was macht man dann, also wenn man da ankommt?
Also zum einen haben wir eine super tolle Produktion in Mainz, die soweit es geht alles für dich vorbereitet. Und dann haben wir Producer, heißen die, in den jeweiligen Büros im Ausland. Also in dem Fall eben Washington, weil Kuba zum Berichtsgebiet Washington gehört. Mhm. Da sitzt dann also auch nochmal jemand und kennt dann wiederum einen sogenannten Stringer oder eine Stringerin auf Kuba. Das sind Leute, die für uns arbeiten, meistens seit Jahren, seit Jahrzehnten, die immer mal wieder Rückmeldungen geben und Einschätzungen geben, wenn wir nicht selber da sein können und Kontakte haben. Und meistens holt mich dann der Stringer da ab. Mhm. Es sind meistens Männer, lustigerweise, und hat sich auch schon Gedanken gemacht. Und wenn ich die Zeit dazu habe, telefoniere ich vorher auch mit denen und kläre schon mal ab, was ist an Geschichten möglich und was kann man schon vorbereiten. Die Zeit nach Kuba zu fliegen, das sind so viele Stunden, die kann man nutzen. Ne? Mhm. Ich kann in der Zeit nichts machen, aber die Leute da vor Ort können dann schon was machen. Oder ich nehme einen Producer mit von hier. Die gibt's nämlich auch in Mainz. Das sind oft auch Leute, die lange in Auslandsstudios gearbeitet haben und dann für Gebiete noch ziemlich gut, also einfach ziemlich gut Bescheid wissen, ja. Und dann alles über einen kurzen, aber im Endeffekt ist es so, du landest, du hast einen Plan und dann kommt's sowieso ganz anders.
Okay.
Aber das ist das Schöne daran. Also du gehst raus und du fängst an zu drehen und dann findest du die Geschichten.
Spannend, ja. Das Wort Stringer habe ich noch nie gehört.
Okay.
Das ist schön.
Ja.
Weißt du, warum Stringer? Also sagt dir das irgendwas? Stringer, muss ich mal nachgucken, warum das Stringer heißt.
Irgendwie.
Genau, habe ich noch nie gehört. Aber das macht natürlich Sinn, dass man jemanden vor Ort hat, der irgendwie erstmal Ansprechpartner ist, weil natürlich, ich nehme an, in Kuba wird es kein ZDF-Büro in naher Zukunft geben. Also nicht in Hauptstadtbüro. Ich habe dann überlegt, wenn du jetzt, egal ob du jetzt einen festen Koffer hast oder einen packst, bilden sich natürlich so wahrscheinlich so Routinen raus, so Dinge. Außer diesen üblichen Sachen, die ich jetzt vielleicht einpacken würde, wenn ich so reise. Was gibt es sowas, wo du sagen würdest, das ist für dich typisch, weil du ja viel unterwegs bist, wo du so vielleicht Marotten ist das falsche Wort, aber wo du so bestimmte Angewohnheiten dir zugelegt hast?
Ein gemütliches, ich fläze heute Abend auf dem Sofa rum. Outfit. Also das nehme ich immer mit, was nicht vorkommt, ja, aber die Cutter freuen sich darüber. Ich ziehe die Schuhe zum Beispiel immer aus beim Schneiden, weil mir das so eine Gemütlichkeit gibt, die den Druck so ein bisschen rausnimmt, wenn es echt zeitkritisch ist. Ne? Mhm. Also das beruhigt mich dann. Ich bin dann kein panikartiger Mensch, der da völlig nervös durchs Hotelzimmer läuft beim Schneiden, aber das ist sowas, was ich dann mitnehme. Also, aber ansonsten, Nö, ich muss halt eine Bandbreite abdecken. Ne? Also was dann anfängt, ist der Kopf fängt an zu rattern. Und dann weißt du, okay, schalten, also irgendwas, was einigermaßen vorzeigbar ist. Irgendwas Schickes, du weißt nie, ob du mal irgendwo eingeladen bist und dann quasi ja auch den Sender repräsentierst. Ne? Mhm. Also ich war mal auch im Studio Washington über den 3. September, Oktober und da war das komplette Studio und dann auch ich eingeladen beim deutschen Botschafter zum Tag der deutschen Einheit und da kann ich die Klamotten für einen gemütlichen Abend halt nicht auftragen. Mhm. Ne? Also so absurd das auch immer wirkt, du fährst in irgendein Gebiet und da ist gerade wirklich Land unter und trotzdem ist irgendwas Schickes mit im Koffer und meistens brauche ich es tatsächlich auch. Dann war ich vor ein paar Wochen in Italien bei dieser brennenden Fähre in Brindisi, der Norman Atlantic, die hat zwischen den Jahren, hat die Feuer gefangen auf dem Meer. Und da hatte ich mir total dicke Sachen eingepackt. Und da war es dann aber überhaupt nicht so richtig kühl. Und dann wurde ich aber nach Paris geschickt, weil in der Woche Charlie Hebdo passierte, das Attentat. Und ich weiß noch, dass mein Kameramann mich ausgelacht hat und meint, was machst du, was hast denn du dabei? Hast du noch eine Arktis-Expedition vor, von der wir nichts wissen? Und in Paris stand ich dann da und hatte frierende Menschen um mich rum. Ich habe mir dann einen Kommentar verkniffen, aber ne, so. Also ich muss einfach auf alles vorbereitet sein und nicht rational packen, sondern einfach mit Plan B, C und D arbeiten.
Ja. So. Wir sitzen jetzt hier gerade in deiner wirklich schönen Altbauwohnung. Danke. Was spielt die denn für eine Rolle bei diesen vielen Rumreisen? Also fühlst du dich denn in Berlin wirklich zu Hause oder ist es so eher so ein Weltgefühl, weil du sagst, dass du ja auch viel in Hotels bist? Also ist das wichtig für dich, die Wohnung hier?
Total. Also die ist wichtiger geworden dadurch, weil ich ja fremdbestimmt bin in Hotels. Ne? Ich habe da gar nichts, also das fängt an beim Essen und hört, glaube ich, auf beim Thema Lärm oder beim Thema Kopfkissen. Es gibt keine guten Kopfkissen in Hotels. Die gibt es einfach nicht. Ich habe immer Nackenschmerzen. Ja. Und Berlin ist viel mehr noch zu Hause geworden, als es vorher für mich war, weil sich mein Arbeitsalltag so krass davon unterscheidet, wie es ist, hier zu sein. Das ist eine komplett andere Welt. Ne? Ich bin 24 Stunden oder naja, also jedenfalls den ganzen Tag unter Menschen, wenn ich irgendwo hinfliege, vor allem, wo wir kein Studio haben, so wie jetzt gerade. Ich bin gestern zurückgekommen aus Athen. Da ist dann auch ein Cutter, der nicht in Athen lebt, dabei. Und mit dem gehe ich dann natürlich abends auch noch zusammen essen. Also das heißt, ich bin den ganzen Tag mit dem Team drehen, dann bin ich im Hotel mit dem Cutter schneiden und danach treffen wir uns entweder alle noch oder im kleineren Kreis und unternehmen noch was miteinander, weil man sonst nur gearbeitet hat. Das will man ja auch. Ich muss ja abends auch noch raus. Und hier zu Hause habe ich zum einen meine Ruhe. Ich kann selber darüber bestimmen, wann ich Leute sehe und wann nicht. Und ich kann auch bestimmen, was ich esse. Also ich bin das ist wirklich extrem. Ich verfalle in so einen Backwahn mittlerweile, wenn ich in Berlin bin. Das hatte ich früher überhaupt nicht. Also ich backe Kuchen wie verrückt und ich koche auch total viel, weil das natürlich, glaube ich, ja so ein Ausgleich ist. Ne? Also wirklich, ist ja so ein Inbegriff von Häuslichkeit. Mhm. Ne? Und das hole ich mir dann, glaube ich, zurück, was ich im Hotel dann eben nicht habe.
Es erinnert mich daran, dass ich mal gelesen habe, dass Immobilienverkäufer, wenn die Häuser verkaufen, noch einen Kuchen irgendwie backen im Haus vorher. Weil wenn du da so reinkommst und es riecht nach frischem Kuchen oder frischem Brot, das ist so, oh Gott.
Da ist die Welt noch in Ordnung,
genau,
ne?
Hier, das, dieses Haus bitte. Mhm. Genau. Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe vor einem halben Jahr beschlossen, dass wir kein Brot mehr kaufen.
Ja.
Ich habe jetzt nur noch Brot backe, was mich sehr unter Druck gesetzt hat.
Oh, das ist aber eine Wissenschaft für sich.
Ganz genau, das ist eine Wissenschaft für sich und meine ersten Brote waren auch wie so erste Experimente für Experimente aussehen. Aber mittlerweile gibt es auch so Laugenbrötchen und solche Sachen und es macht tierischen Spaß. Ich mache das gerne am Wochenende. Also ich arbeite ja auch relativ viel als Freiberufler und ich liebe das. Also wenn es geht, stehe ich das ganze Wochenende in der Küche und backe. So und backe und koche und so. Und das kann ich irgendwie total nachvollziehen. So. Und dann liebe ich das auch, wenn dann so die Kinder um mich rumwuseln und die machen dann so mit. Mein Sohn, der ist ja erst 2, der darf dann immer der weiß schon, wie man Hefe flüssig macht. So, der sitzt dann so da und macht dann irgendwie mit. Und die Kinder lernen, wo Brot herkommt. Das ist natürlich auch schön. Ne? Also die kennen das nicht nur so aus dem Regal, sondern die wissen halt, wie ein Brot entsteht irgendwie. Was backst du denn? Kuchen hast du gesagt. Was ist denn deine Spezialität?
Es gibt keine Spezialität, weil ich habe 2 Abkommen. Das erste Abkommen ist mit einem Freund. Ja. Zu dieser Wohnung hier, so schön die auch ist, gehört kein Kellerraum. Also wir haben keinen Lagerraum. Ne? Und es gibt einen Tisch, den wir hier nicht untergebracht haben. Und der steht jetzt bei diesem Freund im Keller. Und der bekommt als Miete jeden Monat einen Kuchen von mir gebacken. Und das andere Abkommen habe ich mit meiner Cousine, dass sobald wir beide jeweils 100 unterschiedliche Kuchen gebacken haben, wir unseren Kindheitstraum verwirklichen und einen Café eröffnen.
Ja.
So. Und das müssen aber wirklich 100 unterschiedliche Sorten sein. Und ich backe so einen Kuchen dann auch mehrfach, bis ich dann irgendwann der Ansicht bin, so kann man das machen. Ja. Also deswegen, es gibt keine Spezialitäten. Ich wurschtel mich gerade durch alle möglichen.
Bei wie vielen Kuchen bist du denn?
16.
16?
Ich stehe noch am Anfang.
Das finde ich, ich liebe Euge natürlich auch damit irgendwann, ich will einen Kaffee gerne aufmachen und den besten Espresso der Welt zubereiten. 16, ich finde 16 ist schon gar nicht so schlecht. Wie lange machst du das? Können wir ausrechnen, wann das Kaffee kommt.
Das dauert noch ein bisschen, glaube ich.
Ja, so 10 Jahre
oder so. Ja, ja, ich habe mich an die ganz komplizierten Sachen auch nicht rangewagt und wie gesagt, ich bin ja erst zufrieden, wenn die auch präsentabel sind. Ne? Ja. Also, ja. Nee, also das ZDF, ich bleibe dem ZDF noch ein bisschen erhalten.
Ich hatte ja vor... Das ist schon ein paar Folgen her, hatte ich ja die Lilly bei mir. Das war toll, weil wir haben erst über ihr Studium geredet. Die hat Wissenschaftsgeschichte und Judaistik, hatte sie gerade fertig studiert und konnte sozusagen im Podcast verkünden, dass sie jetzt eine Ausbildung als Konditorin beginnt. Das war so großartig, weil die war vorher schon, hatte sie einen Kuchen-Podcast und hat viel getwittert und ich glaube auch gebloggt über Kuchen und hat gesagt, dass sie jetzt, ich glaube ihre Begründung war, dass sie merkt, wenn sie backt, dass sie Menschen damit glücklich macht und das will sie jetzt machen und macht jetzt diese Ausbildung und twittert auch fleißig weiter darüber. Ich dachte so, ja, das ist irgendwie finde ich gut. So.
Ich finde auch, also Konditorin, ich habe da einen Höllenrespekt vor. Eine Freundin oder eine Bekannte von mir ist Konditorin und die hat jetzt die 40 gerade überschritten und sagt, so langsam wird es Zeit, sich was anderes zu überlegen, weil es körperlich so anstrengend ist. Und das ist wohl auch relativ verbreitet, also dass du dieses ständige Stehen und so und die Arbeitszeiten. Aber das Schöne finde ich auch, also auch Kochen ist ja toll, aber Kuchen ist ja sowas, das musst du ja nicht. Also das gönnst du dir ja tatsächlich. Essen musst du immer, auch wenn du dir nur eine Stulle schmierst, aber so Kochen ist Standard. Ne?
Gut, ne?
Genau, das ist so die Pflicht und Backen und ja, so ist die Kür.
Ja. Genau, ich glaube, das meinte sie, ne? So Kuchen, das sind dann immer die glücklichen Menschen. Ja. Ne? Du stehst halt immer mit so einem Lächeln vor einer Kuchentheke. Ich glaube, das Besondere ist auch, dass du beim Kochen, wenn du Koch bist, hast du, glaube ich, kaum die Chance, die Leute zu sehen, die dein Essen essen. Also der Koch kommt ja, außer jetzt in so einem Sterne-Restaurant, ja, kommt ja der Koch jetzt nicht persönlich vorbei. Während beim Kuchen in einem Café oder so hast du auch schon noch die Möglichkeit, das selber zu backen und zu verkaufen und so mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu treten darüber. Was ich noch zu deiner Arbeit fragen wollte, du hast gesagt, dass du eine spezielle Ausbildung gemacht hast. Was hast du genau für eine Ausbildung gemacht?
Also was ich damit meine ist, ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, das ist Stichwort Hammelburg. Das ist, wird von der Bundeswehr da angeboten, das geht eine Woche und da lernen wir alle, die wir in solche Gebiete fahren, egal ob Reporterinnen oder Cutterinnen oder Producerinnen, da lernen wir zum einen, wie wir uns in Krisensituationen verhalten. Da wird eine Entführung durchgespielt zum Beispiel. Da kannst du für dich selber auch nochmal gucken, wie nervenstark du in so einer Situation bist. Und ein ganz anderer großer und wichtiger Punkt ist da Erste Hilfe. Weil, also ich war noch nie in einer Situation, aber wir haben ja auch, es gibt ja auch Einsatzgebiete wie im Moment den Irak oder Syrien, wo es wirklich, oder Gaza, wo es wirklich mal passieren kann, dass jemand aus dem Team verletzt ist. Und dann ist es, wird. Und dann ist es natürlich wichtig, dass der Rest des Teams weiß, was man in so einer Situation tun muss, um die Zeit zu überbrücken, bis der Arzt dann da ist. Das ist die Ausbildung.
Darfst du über diese Ausbildung sprechen?
Ja.
Man lernt da seine Nervenstärke. Mhm. Woran merkst du das dort?
Zum Beispiel bei dieser Entführung, die da durchgespielt wird. Irgendwann trat jemand hinter uns. Ich habe das nicht in Hammelburg gemacht, aus Termingründen. Ich war dann in England, da gibt es das auch. Irgendwann trat dann von hinten jemand an uns 10 Teilnehmer heran und stülpte uns jeweils einen Sack über den Kopf. Und dann mussten wir eine Dreiviertelstunde knien. Und eine Dreiviertelstunde knien ist wirklich nicht schön. Und eine Dreiviertelstunde im Dunkeln knien ist auch komisch. Vor allem, weil du hörst ja Geräusche um dich rum. Du weißt zwar, das ist jetzt, ne, ist nicht die Realität, aber du weißt ja nicht, wie weit die gehen in ihren Tests, ne? Das ist schon ganz interessant. Und was dann 2, 3 von uns gemacht haben, war, sich zu räuspern. Damit alle anderen wissen, ich bin noch da. Mhm. Und das zum Beispiel fand ich total spannend zu merken, es gibt dann Leute, die diese Geistesgegenwart besitzen, zum Beispiel. Ja. Und es gibt immer Leute, die das abbrechen. Also das ist die Vereinbarung vorher mit den Ausbildern, dass die sagen, sobald ihr merkt, ich kann nicht mehr, das ist, wir hatten eine dabei, eine Entwicklungshelferin, die ist in Afrika tatsächlich mal entführt worden und 3 Tage festgehalten worden. Das war schon 2 Jahre her und damals, also diese 2 Jahre später, als sie uns davon erzählte, fing die an zu weinen. Die hatte das noch nicht verarbeitet. Ja, Trauma, die war total traumatisiert. Und die hat dann auch wohl, das haben wir anderen gar nicht mitbekommen, wir hatten ja diese Säcke über dem Kopf, die hat dann ziemlich schnell das Zeichen gegeben, dass man sie da rauszieht, weil die das nicht ertragen hat. So, und das passiert aber auch Leuten, die sowas Schlimmes noch nicht erlebt haben, weil das, also jede Schmerzgrenze ist anders.
Klar, ich meine, das appelliert natürlich an irgendwelche Urängste irgendwie, eben, ne? So Dunkelheit und so. Wie bewusst ist es denn in deinem Alltag? Also ich meine, die Krisen, die du besuchst, sind ja wirklich völlig unterschiedlich. Also wenn jetzt, ich habe überlegt, vielleicht hättest du jetzt auch zum Vulkanausbruch fahren müssen oder so. Mhm. Da musst du nicht unbedingt damit rechnen, dass du einen Sack über den Kopf bekommst. Wenn du in Irak fährst oder so, spielt das also denkst du über diese Gefahren nach oder ist das auch, gewöhnt man sich da einfach dran, dass das irgendwie, schwebt das einfach so, dass man dann damit lebt?
Nee, du gewöhnst dich da nicht dran. Ich kann das von Israel erzählen, da war ich vor 3 Jahren war das, oder 2,5 Jahren und letztes Jahr im Sommer, als Krieg war. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal hingeflogen bin, da saß ich am Flughafen in Frankfurt und wartete auf meinen Weiterflug und dann kam die Durchsage, der würde sich verzögern, weil der Luftraum über Tel Aviv gesperrt sei wegen Raketenalarm. Und ich weiß noch, dass ich da saß und dachte, oh Mann, was machst du hier eigentlich? Und dann war ich am nächsten Tag in Tel Aviv und saß im Schnitt, es war mittags und plötzlich hörte ich Sirenen. Ich hatte noch nie Sirenen gehört in einer reellen Situation. Bei uns, ich komme aus einer kleinen Stadt, da ist samstags um 12 immer Probealarm. Aber da wusste man immer, da war man mit Mama auf dem Markt einkaufen und ach, wie lustig und so. Und in Tel Aviv war das eben keine Probe, sondern es war klar, es werden gerade Raketen aus Gaza geschossen und die erreichen diese Stadt, in der ich gerade bin. Dieses Sirenengeräusch, das ist, irgendwas weckt das in einem, man steht automatisch auf. Man überlegt nicht, sondern es ist wie ein Reflex, man steht sofort auf und geht Richtung Tür. Und dann standen wir im Schutzraum, das komplette Team und ich, plus andere Leute, die in diesem Gebäude arbeiteten, also Israelis vor allen Dingen, die sind das gewohnt, muss man ja leider sagen. Die haben Intifadas hinter sich. Und beim ersten Mal stand ich da und war sehr, sehr, sehr nervös. Ich habe das dann für mich behalten, das ist eine Typfrage und ich fand auch, dass Leuten gegenüber, die damit quasi jeden Tag leben müssen, unangebracht da jetzt meine Ängste nach außen zu kehren. Aber 3 Tage später stand ich wieder in diesem Schutzraum, da zum 4. Mal. Und ich wusste, das ist eine ernste Situation. Aber gleichzeitig habe ich schon drüber nachgedacht, dass es schön wäre, wenn das jetzt relativ schnell vorbei ist, dieser Alarm, weil ich dann meinen Beitrag noch rechtzeitig fertig schneiden kann.
Ja.
Also ich glaube, das ist was ganz Gesundes, dass Menschen nicht dauerhaft in Panik sein können. Das kann der Körper einfach nicht, weil das so anstrengend ist. Aber es wäre natürlich fatal, das nicht ernst zu nehmen. Mhm. Ne? Du hast es die ganze Zeit im Hinterkopf, du weißt es, du musst dich dementsprechend verhalten, wenn es passiert. Aber ja, trotzdem funktionierst du halt weiter.
Mhm. Also ich war auch in Israel, da muss ich ungefähr 17, 18 gewesen sein, das war die Konfirmationsfahrt der Kirche, in der ich war. Ich war irgendwie Ah nee, es muss jünger gewesen sein. Von der ersten 14, 15. Es war eine Konfirmationsreise. Ich hatte mich entschieden, mich nicht konfirmieren zu lassen. Mhm. So, ich hatte dann meinem Pfarrer erzählt, dass mir leid tut, aber ich einfach wirklich definitiv nach 9 Jahren Christenlehre feststellen kann, dass ich nicht religiös bin. Und dann hat er aber mich gebeten, mitzukommen. Das fand ich irgendwie toll. Das war der Bruder von Regine Hildebrand. Mhm. Und das war eine tolle Reise natürlich nach Israel. Und das, ich kannte natürlich das alles. Es fing schon am Flughafen an. Ich hatte damals noch einen Walkman, wie man das so hatte, und hatte ganz viele Batterien mitgenommen und habe die so mit so Klebeband zusammengebunden. Das sah natürlich super aus. Mhm. Das ist mir dann auch aufgefallen, dass es nicht das Schlauste ist, so zusammengeklebte Batterien im Koffer zu haben. Und dort, also so Eindrücke, die ich nicht vergessen werde, war ein Baum, an dem 20 Maschinengewehre so drumherum standen im Kreis, und eine Soldatin, was für mich auch ungewohnt war, stand da, um die zu bewachen, während die anderen alle sich was zum Trinken holen gingen. Das war so das erste Mal, dass so in für mich sozusagen so in freier Wildbahn so Maschinengewehre so einen Platz in der Öffentlichkeit hatten. Und ich dachte so, wow, also hier ist schon irgendwie ernst hier. Und dann waren wir an der Klagemauer, und eine Woche später war an der Klagemauer ein Anschlag. Und das war das, also sozusagen, da kam so ein Trauma so ein bisschen erst danach, eine Woche später. Ich dachte so, krass, da war ich ja gerade irgendwie.
Ja, es ist plötzlich, steht in Bezug zu dir selbst.
Genau, ne? Es war nicht mehr so eine Nachricht, wie man sie ja so, ich höre jeden Morgen Deutschlandfunk, so aha. Mhm. Aber es war dieses eine Mal, wo du denkst, so, hu, da war ich ja irgendwie gerade. Das war schon spannend. Und ich bin sehr froh, dort gewesen zu sein, um das, diese Nachrichten auch irgendwie besser einordnen zu können. Und ich habe jetzt Kinder, und ich könnte mich jetzt im Moment nicht durchringen, mit meinen Kindern irgendwie in die Gegend zu fahren. Das wäre mir irgendwie, also ich glaube, durch dieses Klagemauer-Erlebnis ist es irgendwie so, sagt jetzt sowas wie, nee, komm, das machst du im Moment irgendwie nicht. Deswegen habe ich auch großen Respekt vor deinem Beruf, sozusagen da immer wieder die kleine Überwindung, die sie anscheinend doch gibt, wie du selber sagst, wenn man dann am Flughafen so Nachrichten hört, in Kauf zu nehmen. Die Krisen, sind das immer schlimme Krisen, oder gibt es Krisen, die sozusagen, wo du gerne hinreist?
Also Krisen ist halt wirklich nur der Oberbegriff. Ja. Ne? Und ganz am Anfang, als ich gerade im Reporterpool angefangen hatte, gab es die ersten freien Wahlen oder Nachwahlen in Myanmar. Mhm. Und das war, da habe ich gestern noch von erzählt, das war, glaube ich, das Schönste, was ich erlebt habe in dem Job bisher. Das war so eine schöne Entwicklung. Wir wussten überhaupt nicht, ich weiß noch, ich musste hier in Berlin zur Botschaft und für das Team und für mich die Visa beantragen. Und das war so lustig, weil die hatten sich halt jahrzehntelang abgeschottet. Ja, dieses Land kannte überhaupt keine großartig Ausländer, die als Touristen einreisen wollten, geschweige denn Journalisten. Und ich war 3 Wochen vorher quasi nebenan bei der US-Botschaft gewesen, um da mein US-Visum zu beantragen. Das ist natürlich ein hochprofessionalisierter, kompletter, schon zigtausendmal durchgespielter Vorgang, ja. Und dann kam ich in die Botschaft von Myanmar, und totales Chaos. Keiner wusste so genau, ach so, ein Visum für Journalisten, was machen wir denn da? Wissen wir jetzt auch nicht. Also die wollten gerne, die wussten aber überhaupt nicht wie. Und ja, wir rufen morgen nochmal an, vielleicht kostet es auch Geld. Wir fragen nochmal nach. Das war schon ganz interessant. Ja. Und dann verzögerte sich das total. Ich musste Studiovertretung machen in Singapur. Das ist auch ein Teil meines Jobs, wenn eben Korrespondenten Urlaub machen oder krank sind oder whatever. Dann muss ja jemand trotzdem da sein, und in dem Fall war das eben Singapur, und zum Berichtsgebiet Singapur oder dazu gehört eben Myanmar, deswegen kam das so. Und ich weiß noch, ich war schon in Singapur und mein Pass lag immer noch hier auf der Botschaft, und 12 Stunden, wir hatten die Flüge natürlich schon gebucht, 12 Stunden vor Abflug kriegten wir die Nachricht, dass die Visa bewilligt sind. Und ich glaube bis heute, das hat einfach nur deshalb so lange gedauert, weil die nicht wussten, wie es geht, weil die das noch nie gemacht hatten.
Die hatten noch gar keinen Stempel.
So ungefähr, genau. Also auch die Summe, was wir zahlen sollten, änderte sich noch 3-mal lustigerweise immer nach unten. Es wurde immer günstiger. Naja, und dann reisten wir da ein, und wir wussten ja nicht, nimmt uns da am Flughafen jemand Offizielles in Empfang, der uns die ganze Zeit dann begleitet, in Anführungszeichen, und beobachtet und uns versucht zu zensieren. Wie sind die Arbeitsbedingungen sonst? Wollen die Leute da mit uns reden? Haben die Angst? Und es war genau das Gegenteil. Also wir sind total unkompliziert reingekommen ins Land und haben mit Leuten gedreht. Ich glaube, 5 Tage lang waren wir da, die alle natürlich ganz euphorisch waren, weil es wirklich danach aussah, als würde jetzt wirklich die Demokratie kommen. Und das komplette Ausland war da. Also Aung San Suu Kyi, die Nobelpreisträgerin, die Lichtgestalter, war mit ihrer Partei angetreten. Die kennt jeder so ungefähr. Und alle guckten jetzt eben auf dieses Land. Was passiert da jetzt? Sind es wirklich freie Wahlen? Wenn als Ergebnis rauskommt, Aung San Suu Kyi hat nicht gewonnen, dann so. Also das Land war voll mit Ausländern und die Leute da haben das sehr schnell für sich genutzt und haben uns gesagt, natürlich reden wir mit euch. Je mehr wir reden, je mehr gesendet wird in alle Welt, desto höher ist der Druck auf unsere Regierung, auch wirklich ernst zu machen mit den Reformen. Und das war so eine Grundstimmung. Ich weiß noch, ich saß im Hotel und schnitt gerade und es war hektisch. Und dann rief mich die Producerin an, die an der Parteizentrale war von Aung San Suu Kyi und sagte, du musst sofort kommen. Du musst, ich weiß nicht, wie du es machst zeitlich, aber du musst sofort hier hinkommen. Das Wahlergebnis ist da, die haben alles abgeräumt und hier ist eine Stimmung wie beim Mauerfall. Mhm. Und jetzt, wenn ich es erzähle, ich kriege total Gänsehaut, ne, weil ich da hingefahren bin. Und also ich glaube, reinere Hoffnung und reineres Glück habe ich noch nie erlebt.
Schön.
Das, ja. Genau, es war grandios. Also das war keine Krise, sondern das war wirklich was ganz, ganz Schönes.
Ja, das klingt auch wirklich wie so ein Mauerfallerlebnis nochmal, dass man nochmal in älter sozusagen nacherleben kann. Du bist, glaube ich, ungefähr so alt wie ich. Das heißt, du hast auch sehr bewusst trotzdem erlebt, den Mauerfall. Ne? Du hast gerade gesagt, du warst aber eher, was hast du gesagt, kommst eher aus einer kleineren Stadt?
Ja.
Okay, also hast du nicht in Berlin sozusagen vor Ort erlebt.
Nee, aber in der Kirche interessanterweise.
In der Kirche?
Ja, da sind wir, also ich war Messdienerin.
Ja.
Und musste, das war ja unter der Woche, und musste unter der Woche dienen. Und stand mit dem Pastor und dem Küster in der Sakristei. Und also unter der Woche abends, da ist die Kirche nicht voll. Das sind dann ältere Frauen meistens, die kommen. Und die erste, also es war eine große Kirche, in der ich damals aktiv war. Und ich glaube, da waren zu diesen Terminen immer so 3 Reihen besetzt von überhaupt. Und entsprechend locker war die Stimmung auch vorher. Und naja, wir standen eben zu dritt hinten in der Sakristei und der Pastor zog sich gerade um und bereitete sich auf die Messe vor. Dann kam der Küster rein und sagte, ich glaube, die Mauer fällt. Und dann fing der Pastor an zu weinen. Und das war ein eher so ein knöcherner Typ, vor dem wir auch alle echt großen Respekt hatten, ne? Um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das weiß ich noch, dass ich da stand und dachte, dass genauso wie in Myanmar lustigerweise, ich war da 11.
Genau.
Ne?
Ja.
Genau. Und dass ich da stand und dachte, das wirst du nie vergessen. Das ist irgendwie ganz gut, dass du jetzt gerade hier bist.
Mhm.
Und dann änderte der Pastor noch seine kurze Predigt für den Abend und so. Das, genau, so habe ich das erlebt. Und die Tage drauf, klar, wurde das bei meinen Eltern am Tisch viel diskutiert und in der Schule auch. So habe ich den Mauerfall erlebt. Aber dieses prägende Ereignis ist das tatsächlich in der Kirche.
Ja. Ich habe den Mauerfall ja wirklich sozusagen live vor Ort erlebt. Ich war ja in der Sophienkirche und in der Sophienkirche in Berlin, die war einer der wichtigen Orte, an denen der Mauerfall sozusagen mit begann. Eine Schulfreundin von mir hat sich letztens, der habe ich letztens geredet, die macht gerade ein Projekt über diese Sophienkirche, weil da gibt es ein spannendes Foto, das man im Internet viel findet, das zeigt, wie eine Demonstration an der Sophienkirche losgeht. Und da sind so die Plakate und deswegen, das war eine spannende Zeit auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich habe es dir auch schon mal erzählt. Also für mich war aber eins der prägenden Erlebnisse, wie ich das erste Mal nach West-Berlin gekommen bin. Da war ich gerade bei meinem Onkel, der hat ein Puppentheater, das hat er immer noch in der Brunnenstraße, das Miraculum. Und der hat gesagt, ach komm, wir gehen jetzt rüber. So, und das war so einer dieser ersten Tage. Da brauchte man noch einen Ausweis, um über die Grenze zu kommen. Und er war ja nicht mein Vater, aber er hatte eine Tochter, die irgendwie eingetragen war in seinem Ausweis, und dann haben wir mich als seine Tochter verkleidet. Und ich bin so mit so Kopftuch und so, war ich das erste Mal in West-Berlin. Das war ein bisschen aufregend.
Das ist aber auch eine schöne Geschichte.
Ja, das war ein bisschen aufregend. Und dann hatte ich aber auch gleich ein negatives Erlebnis, das aber eigentlich nett gemeint war. Und zwar, da ist, glaube ich, auch immer noch ein Reichelt in der Brunnenstraße. Da sind wir vorbeigelaufen und da stand so eine Frau von der, so eine Brotverkäuferin aus der Reichelt-Filiale und sagte zu mir, hey Kleine, komm mal her, ich sah halt aus wie ein Mädchen, komm mal her und reichte mir eine Tüte mit Brötchen und sagte hier, damit du was zu essen hast.
Ach Mann.
Und ich stand so da und dachte so, hä? So, ich wusste gar nicht, was sie mir sagen möchte und gab mir die Brötchen und ich nahm die natürlich an und war höflich und habe Danke gesagt und dachte so, Hä? So, ich wusste überhaupt nicht. Und dann erst später habe ich natürlich dann so langsam gelernt, was auch viele in West-Berlin oder in Westdeutschland dachten, wie es bei uns sozusagen zuging.
Kein Essen, kein Strom.
Ja, meine Schwiegereltern, von denen höre ich immer noch den Satz, bei euch gab es ja nichts. Ihr hattet ja keine Medikamente und nichts, es gab nichts. Und das war krass, weil ich in dem Augenblick mich natürlich, habe ich mich geschämt. So, ne? Weil ich fühlte mich so, es hatte sowas, du hast so Almosen bekommen und so.
So was Gönnerhaftes,
genau.
Obwohl es gar nicht so gemeint war.
Es war total
ist ja eigentlich
lieb, ne? Deswegen, also es ist auch gar kein Vorwurf, sondern aber trotzdem habe ich mich in dem Moment geschämt. Deswegen war das ein spannender Tag für mich. Es war halt toll, über die Grenze zu gehen. Das so ein bisschen so geheimagentmäßig als Frau verkleidet oder als Mädchen verkleidet und dann gleichzeitig aber dieser Scham-Moment, dass man mir was zu essen gegeben hat. So, ja, ich kam mir so vor, es war schon, das war wirklich ein sehr, sehr prägendes Ereignis irgendwie. Ja, das sind aber so diese kleinen Momente, ne, die sich dann so einprägen. Du hast mir noch geschrieben, was du eigentlich gelernt hast. Du hast studiert, warte, ich habe es hier stehen, Soziologie, Politikwissenschaft, was glaube ich eine ganz klassische Mischung ist in deinem
das
Beruf.
Das ist aber sehr freundlich, ja, das machen viele, die in Journalismus wollen.
Ja, ich hatte bisher noch nie jemanden hier, der wirklich Politikwissenschaft studiert hatte, oder ich habe es schon vergessen, entschuldige ich mich schon bei der Gästin. Kannst du mal erzählen, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, was man als Politikwissenschaft studiert, was lernt man da?
Oh, das ist alles und nichts. Das ist wie Soziologie quasi. Du kannst dich, ich habe mich festgelegt auf politische Ikonografie. Ja. Das heißt, ich habe in Hamburg meinen Abschluss gemacht und habe als schriftliche Examensklausur das Thälmann-Denkmal gehabt.
Das hier in Berlin?
Ja, genau.
Das
richtig,
ja.
Genau. Was ist denn das für ein Park? Ist das überhaupt ein Park?
Es gibt, ich glaube, früher hieß der sogar Thälmann-Park.
Im Thälmann-Park, genau. Ja. Hier an der Prenzlauer Allee ist der, ne? Danziger irgendwo da in der Ecke. Also ich habe mich tatsächlich auf die Wirkung von Bildern in der Politik und auf den Empfänger und auf den Sender quasi dann spezialisiert, in Anführungszeichen. Das war nur Nebenfach, ne? Ja. Und das habe ich jetzt nicht so intensiv gemacht. Soziologie war viel arbeitsreicher. Das glauben einem Leute ja immer nicht und reden von einem Laberfach. Ich möchte das ganz klar von mir weisen.
Das ist ein Statistikfach, ja.
Das auch, ja, schrecklich.
Das denken immer viele nicht.
Ja, stimmt. Oh, Statistik. Das habe ich verdrängt, ja. Statistik. Genau, also, aber du kannst ganz, ganz, also ich hätte mich auch auf den Nahostkonflikt stürzen können. Ja. Ich hätte mich auf das transatlantische Verhältnis im Wandel seiner Zeit. Du musst gucken, das finde ich aber gerade reizvoll an Politologie, was du für dich daraus machst. Also du kannst auch Gender Studies in Politologie machen. Das habe ich dann in Geschichte gemacht wiederum. Aber das ist alles und nichts.
Thälmann, da muss ich jetzt nachfragen, weil ich natürlich als DDR-Kind war für mich Thälmann natürlich prägend. Mhm. Was hast du denn über das Thälmann-Denkmal geschrieben? Du hast keine Ahnung mehr?
Es ist, ich habe mein Examen vor 11 Jahren gemacht. Ich fürchte, da muss ich passen.
Okay. Ja. Also Thälmann, ich weiß ja, das war so eine.
Warte, es war die Diskussion abreißen. Es war diese nach der Wende-Diskussion, ob man die Denkmäler stehen lässt oder nicht. Das, was wir hier auch beim Palast der Republik nochmal ein paar Jahre später als Debatte.
Und deine Empfehlung war?
Stehen lassen. Steht
Gott sei Dank, Dankeschön.
Können wir weiter miteinander
haben? Ja, ne, wir könnten auch weiter miteinander reden, wenn du sagen würdest, abreißen, weil, das, ich bin ja, ich diskutiere
dann würden wir
ja
nur
gern
sehr laut miteinander reden, ja?
Also Thälmann war, das war so eine typische DDR-Schulgeschichte, der hieß bei uns auch immer Teddy, der wurde uns als Teddy vorgestellt und eigentlich gab es zudem nur so eine Geschichte wie zum Martin, sozusagen eine nicht-religiöse Martinstag-Geschichte, nämlich, dass Teddy in der Schule mit anderen armen Arbeiterkindern war, die Hunger hatten und Teddy hat seine Schulbrote, hat von seiner Mama mehr Schulbrote mitbekommen und hat die verteilt.
Quasi der Mantel als Lebensmittel.
Richtig, das fällt mir gerade so ein, dass das wie die Martins, das ist mir bis bisher noch, oder St. Martins, ist mir gar nicht aufgefallen, dass das eigentlich die gleiche Geschichte ist. Und die geballte Faust. Und das waren so die Kindheitsbilder, die ich mit Thielmann verbinde. Und das wurde sehr oft erzählt. Also das war eine sehr, sehr häufige Geschichte. Ich habe jetzt auch letztens gerade mich, ja nicht warum, habe ich mich irgendwie wieder mit meiner Schule befasst. Ich bin ja in der Gipsstraße zur Schule gegangen, die ist da auch am Hackischen Markt, also zur Grundschule. Und ich ist mir wieder eingefallen, wie die Schulappelle immer waren. Wir hatten immer einmal in der Woche Schulappell. Da mussten sich auf dem Schulhof alle in so einem Viereck aufstellen. Ne? Also gab es vorne jemanden, der geredet hat. Und so langsam kommt bei mir wieder hoch, wie das so abgelaufen ist. Ich weiß, wir fanden das alle immer doof. Und dann wurde da eine Rede geschwungen, aber ich kann mich nicht mehr an die Rede erinnern. Ich weiß nicht, was da jede Woche erzählt wurde. Ich hoffe, dass ich das noch irgendwie rauskriege. Also ich werde jetzt auch mal noch alte Schulfreunde fragen, was ja schon spannend ist. Ne? Ich habe das immerhin 3 Jahre lang, muss ich noch Schulappelle irgendwie mitgemacht haben.
Schulappelle, aber das war wahrscheinlich ritualisiert, so dass man das tatsächlich irgendwie rausfinden kann, ne?
Ja, das denke ich auch. Also es gibt noch Sachen, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann. Also ich war, wie gesagt, in der Sophienkirche und dann weiß ich, es gab mal Anstecker. Ich gehöre zur Sophiengemeinde und das war ein totaler Skandal an der Schule. Die mussten dann per Schuldekret sozusagen alle wieder entfernt werden von den Anziehsachen, weil Kirche gab ja diesen großen Twist zwischen Kirche und Staat. Wobei der in Berlin-Mitte äußerst gemäßig ablief. Also das war ja sozusagen schon die liberalste Szene in der DDR überhaupt. Es gibt genauso Sachen, an die ich mich erinnere. Ich habe immer so lauter Jungpionier-Abzeichen bekommen für gute Leistungen in der Schule. Die habe ich auch noch. Man weiß immer gar nicht mehr, ob man sich heutzutage noch darüber freut, dass man die bekommen hat oder nicht. Aber den Schulappell, das würde ich gerne noch mal rausfinden, was uns da erzählt. Ich habe keine Ahnung mehr. Genau.
Verdrängt.
Ja, das habe ich verdrängt. Ja, schön. Nee, Teddy. Genau. Und ich finde es auch gut, dass das Denkmal ist ja wirklich jetzt geschmacklich nicht unbedingt meins. Das Einzige, was ich mit dem Denkmal verbinde, ist, dass dahinter meine Tante geheiratet hat. Da war irgendwie so ein DDR-Restaurant oder so. Da kann ich mich noch erinnern als Kind. Das war auch noch zur DDR-Zeit, dass ich da, das ist auch auf so einem Platz, ne, direkt. Ja. Und da sind, glaube ich, so rundherum Häuser. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja. Genau. Und da gibt's dann auch, ich glaube nicht, dass deine Tante da, also ich kenne sie nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihre Hochzeit da heute noch feiern würde.
Also, das glaube ich.
Keine schöne Ecke.
Das glaube ich. Naja, also das sind, glaube ich, eher so DDR-Neubauten, die da drumherum stehen. Mhm. Die waren natürlich zur DDR-Zeit, waren die schon, war das schon was Besonderes. So wie heute die Stalinallee oder heute Karl-Marx-Allee, wie sie heißt. Ja, interessanterweise heute immer noch ziemlich hip ist, was die Häuser angeht.
Ja, die sind ja auch wunderschön.
Na, innen vor allen Dingen. Ich dachte immer, dass die innen, also weil die sind teilweise außen ja schon so ein bisschen auch abgebröckelt,
ja,
und zeigen so einen komischen Alterungsprozess.
Patina nennen wir das.
Patina nennen wir das. Ja. Und ich dachte immer drin, dass die diesen Neubauflair drin haben, aber das haben die gar nicht. Die haben nämlich wunderschöne alte, also nicht alte, wunderschöne Holzgeländer drin und
ja,
so.
Ja, ich weiß.
Und wenn man
super
da, schön. Genau, und das war eine totale Überraschung, als ich da drin war, weil ich hätte mir nie vorstellen können, in so einem Haus zu wohnen, von außen. Ich mag wirklich Altbauten. Ja, ich so 100 Jahre alt, da fängt es bei mir an, interessant zu werden. Und dann war ich in diesen Bauten drin und dachte so, huch, das ist ja schön irgendwie. Also da, ich finde, mit Altbauliebe kann man sich auch in diesen Stalinbauten irgendwie wohlfühlen. Du würdest auch einziehen, da sehe ich dich gerade so an deinem Blick.
Ja, wenn ich hier raus müsste, würde ich da mal drüber nachdenken.
Ja, ich glaube, ich würd hier bleiben. Du hast noch geschrieben, wenig überraschend, bei deinem Job, dass du sehr gerne Serien guckst.
Ja.
Für mich wenig überraschend, weil ich überlegt habe, dass du ja auch sehr viel im Flugzeug sitzt,
ja,
oder im Hotelzimmer abends. Lustig, aber ich höre gerade ein Hörbuch, Der Marsianer heißt es, glaube ich, auf Deutsch, The Martian. Das handelt von einem Mann, der auf einer Mars-Mission aus Versehen zurückgelassen wird, weil er denkt, dass er tot ist. Und und der ist dann da ganz alleine, weil keine Antenne, und muss sich so durchschlagen. Und da spielen Serien auch eine große Rolle, weil er dann die USB-Sticks seiner Kollegen findet und total und so ein bisschen drunter leidet, dass die alle so einen schlechten Geschmack.
Gucken, ja?
Ja, genau. Und aber da musste ich an dich denken, das lustigerweise. Das wird übrigens jetzt, glaube ich, auch gerade verfilmt. Das kommt irgendwie bald ins Kino, der Film. Ich glaube, was mit Ridley Scott oder so, ne, jedenfalls irgendwie kommt da bald eine Verfilmung. Was guckst du gerne? Gibt es so einen bestimmten Geschmacksrichtung bei Serien?
Nee, gibt es nicht. Ist eigentlich quer durch die Bank. Ich zähle mal auf, was ich in den letzten Jahren, also ich habe 8 Staffeln Dallas geguckt.
Wow.
8 Staffeln, es gibt 14. Also ja. Ich habe schon schlapp gemacht, muss man sagen, aber ich finde 8 ist auch okay. Was habe ich im Moment, gucke ich The Americans.
Ja, das habe ich noch nicht reingeguckt.
Ist hochpolitisch, ne? Also ja. Doppelagenten, KGB und haha. West Wing liebe ich über alles.
Ist auch politisch, ne?
Total. Ja. Total. Friday Night Lights, das kennen, glaube ich, nicht so viele Leute. Das ist eine American Football Serie, die aber auf dem platten Land spielt in den USA. Also nicht sowas wie, normalerweise ist es ja entweder New York oder Washington so. Und Girls gucke ich total gerne, finde ich großartig. Nee, eigentlich quer durch den Garten.
House of Cards?
Mag ich nicht.
Ach, warum?
Ertrage ich nicht. Nee. Ach,
bitte.
Habe ich mit dem Cutter in Athen lange drüber gesprochen, der sehr müde war die ganze Zeit, weil letzte Woche ja die 3. Staffel rauskam.
Ja.
Und ja. Ich habe, glaube ich, auch nur 3 Folgen geguckt, muss ich fairerweise sagen. Aber ich habe niemanden gefunden, die oder den ich mag. In dieser Serie.
Ja.
Ich konnte für keine Person Sympathie empfinden und dieser Look, dieses kalte, ich brauche was Warmes. Also das ist auch nochmal mehr geworden, seitdem ich den Job mache, tatsächlich. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen, das klingt jetzt schlimmer und bemitleidenswerter, als es ist, aber es ist ja manchmal auch ein bisschen Familienersatz. Ne? Wenn ich wochenlang irgendwo im Ausland bin und viel Zeit im Hotelzimmer alleine verbringe, ist so eine Serie auch was, woran ich mich festhalte. Und also eine Familie wie House of Cards möchte ich nicht so gerne haben. Ja.
Also ich finde das gerade gut, dass es bei House of Cards keinen Sympathieträger oder keine Sympathie, also das macht für mich gerade eine Stärke sozusagen der Serie aus, dass die einfach alle scheiße sind. So. Was die Serie schafft, ist, dass man aber immer wieder doch hin und her gerissen ist, ob man die nicht doch nett findet. Vor allen Dingen die Frau, die ist eigentlich seine Frau ist ein unglaublich starker Charakter, weil die wirklich Dinge tut, wo du denkst, oh mein Gott, das kann sie doch nicht tun. Und wenn du dann aber ihre Beweggründe erfährst, denkst du so, oh, die hat aber auch wirklich schlimme Sachen erlebt. Ja, also es ist so, und dann denkst du, aber das kann sie, und dann, oh, und das, also sozusagen bei mir, das ist jetzt meine Rezeptionserfahrung, guck's zusammen mit meiner Frau, ich glaube, der geht's ähnlich, ist so dieses, dass man immer wieder denkt, aber vielleicht, nein, ich kann kein Mitleid und so. Und das macht es für mich das Besondere aus. Ich verstehe aber total, wenn du sagst, dass es ein bisschen Familienersatz ist. Also sozusagen, es geht um dieses Homie-Gefühl. Ne?
Genau.
So, man kann sich an so eine Serie so reinsetzen irgendwie.
Ja.
Ich gucke leider zurzeit Vampire Diaries. Wenn man Kulturwissenschaftler ist wie ich, kann man sich das auch angucken und versuchen da irgendwie.
Du guckst mit so einem wissenschaftlichen Ansatz,
Nee, das ist so, meine Freundin und ich, wir haben einen sehr unterschiedlichen Geschmack und wir haben so ein Agreement, dass man natürlich manchmal einfach guckt, was da ist. Und die Serie, wir sind uns beinahe einig, dass sie schlecht ist, aber irgendwie, sie mag halt so Vampirzeugs und so, und dann gucken wir das halt. Und wir leiden so ein bisschen gemeinsam vor uns hin. Aber in der Tat hilft mir das, dass ich Kulturwissenschaft studiert habe, so eine Serie zu gucken, weil ich die dann irgendwann anfange zu analysieren. So. Und Vampire Diaries, hier kommt meine große These zu Vampire Diaries. Vampire Diaries ist eine Serie über Sucht, weil es geht die ganze Zeit darum, dass ja die Vampire Blut trinken wollen. Und in Amerika spielen ja so anonyme Alkoholiker und so spielen eine große Rolle. Das wird ja auch immer wieder thematisiert. Und in der Serie wird gesoffen, also Alkohol, das wirklich, also ich würde mal gerne so einen Supercut sehen. In jeder Folge haben mehrere Personen Whiskyflaschen in der Hand und das passiert denen aber, glaube ich, in der Serie und ich glaube, es geht in der Serie um Suchtverhalten eigentlich und dann wird die Serie spannend. Ja,
wenn dann du kannst du auch Mad Men gucken.
Dann kannst du auch Mad Men gucken, das ist richtig, das ist aber noch krasser in der Serie.
Wirklich?
Ja, es ist wirklich krasser. Also es ist,
auch erst mal schauen.
Genau, das ist wirklich, und in Mad Men war das schon dolle, aber da ist es, da wird mehr getrunken als in Mad Men. Ja? Und das ist für eine amerikanische Teenie-Serie dann schon sportlich.
Wobei hast du Californication geguckt?
Nur mal 1-2 Folgen.
Ja? Ja, also in jeder Hinsicht.
Der raucht ja auch?
Der raucht, der ist ja auch sehr umtriebig, unfassbar umtriebig, was Frauen angeht.
Ja.
Ja, und der säuft wie ein Loch.
Ja, unter dem Gesichtspunkt kann man das schon kann man das schon gucken. Aber ich bin auch froh, ich weiß nicht, ich arbeite bei MoviePilot, ich weiß nicht, es gab auf Netflix 4 Staffeln und ich hatte nicht geguckt, wie viele Staffeln die Serie eigentlich hat, und ich kam so ins Büro und es gibt bei uns die Leute, die so die Grafiken vorbereiten, und ich guckte auf so einen großen Monitor und sah die beiden Hauptakteure auf seinem Bildschirm und ich bin zu ihm gegangen und sag, komm, es gibt nicht noch eine 5. Staffel. Und er so, doch, die wird gerade auf Netflix. Ich so, oh, so, weil ich hatte halt ausgerechnet, wie viele Folgen ich noch gucken muss. Und ja, jetzt gibt es die 5. Staffel
auf Netflix. Ja, in der Folge geht's um Sucht, ne? Hm.
Genau, also nochmal 22 Folgen irgendwie mehr. Dieses Zuhausegefühl, gibt es, also das ist, glaube ich, das, was mich am meisten verletzt, immer wenn eine Serie zu Ende ist, weil ich fühle mich wirklich dann zu Hause in der Serie. Also das ist jetzt auch gerade in Vampire Diaries so, vor allen Dingen, wenn du die so in so ein paar Wochen runter guckst, man sich ja sehr schnell an diese Handlungsorte gewöhnt, ne, wo das irgendwie stattfindet und so man weiß irgendwie, wo was ist. Und deswegen, ich kann das total nachvollziehen, dieses sozusagen so ein Stück persistenten Raum irgendwie so mitzunehmen.
Genau. So. Wobei ich das bei Büchern, also dieses, wenn man dann Abschied nehmen muss, das finde ich bei Büchern viel, viel schlimmer tatsächlich. Ja. Das hatte ich immer schon. Es ist ja ganz still. Also du bist ja quasi in einer viel intimeren Situation oder in einem intimeren Verhältnis zu dem Protagonisten in einem Buch, weil um dich rum nichts passiert. Und ansonsten, du bist überhaupt nicht abgelenkt. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Und ich habe dieses Donnertal. Ich muss mich mal einmal umdrehen zum Bücherregal, da müsste es eigentlich liegen. Genau, der Distelfink habe ich gelesen, diesen riesigen, total gefeierten amerikanischen Roman. Das war so das letzte große Buch, das ich gelesen habe. Und das habe ich gelesen, wo war ich denn da? Vielleicht auch, ich war jetzt beim letzten Mal, als ich in Israel war, fast 2 Monate am Stück da, wirklich lange, super lange. Und das Buch hat mich da begleitet. Und als ich das durch hatte, da war ich wirklich, ich habe einen Freund verloren, was soll ich tun? Ein schwarzes Loch tut sich vor mir auf. Also mit Serien ist das für den Moment, finde ich, immer sehr gesellig. Und wenn die zu Ende ist, ist auch, okay. Mhm. Aber Bücher, finde ich, da haben nochmal was Stärkeres.
Jetzt, wenn du es erzählst, ich staune eigentlich, dass du so viele Bücher hast. Ich hätte gerade bei deinem Job erwartet, dass du so E-Book-Leserin bist, um wenig zu transportieren.
Ja, mein iPad und ich, wir sind dicke, dicke Freunde. Aber bei Büchern, also ich lese alle Zeitungen auf dem iPad. Ich kaufe mir keine Papierzeitungen mehr. Und geht ja auch meistens nicht, bis ich die Süddeutsche oder die FAZ in Istanbul habe, ist die schon wieder 3 Tage alt. Ne? Ja. Und auch teuer, einfach teuer. Aber bei Büchern, also zum einen bin ich ja eh den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelche Steckdosen auf dieser Welt zu finden, um meine Geräte am Laufen zu halten. Das finde ich echt anstrengend. Deswegen ist es auch mal gut, wenn man dann ein Buch in die Hand nehmen kann. In der Zeit kann man den Akku aufladen.
Ja.
Und beim Buch muss ich was in der Hand haben. Also es geht gar nicht darum, es hinterher ins Regal stellen zu können. Das haben ja auch viele Leute, das finde ich auch, kann ich auch verstehen. Aber nee, ich habe gerne auch mal keinen Bildschirm vor Augen.
Für mich passt das zu deinem, wenn du sagst, du willst dich ein bisschen zu Hause fühlen. Wahrscheinlich ist so ein Papierbuch dann doch auch noch was persönlicher ist, wenn du es in Israel aufschlägst, als wenn du es jetzt irgendwie auf dem Bildschirm liest. So.
Vielleicht ist es das auch. Ja. Da habe ich, also ich weiß nur, dass ich habe ja immer, also entweder gucke ich eine Serie oder ich skype mit zu Hause oder ich sitze im Schnitt vorm Rechner und texte. Also ich habe immer irgendwo ein Display.
Ja.
Und das ist fast dann, glaube ich, nochmal so ein Buch in der Hand zu haben, was gedruckt ist, ohne dass es flimmert, ohne dass es total hell ist. Und im Hintergrund auch noch 1000 andere Sachen passieren, dann geht doch wieder irgendwo ein Fenster auf, dass du eine Mail gekriegt. Du kannst nicht ganz abschalten, ne? Und das ist der große Unterschied zum Buch. Also das ist eine bewusste Entscheidung, mich jetzt nur damit tatsächlich zu beschäftigen.
Ja. Ich hatte ja schon Katrin Passig hier, die ist ja große Verfechterin des E-Books. Das ist das Einzige, wo sie manchmal in Rage gerät irgendwie, wenn das E-Book so einen schlechten Ruf hat. Ich versuche es auch immer wieder. Also ich habe so einen ganz alten Kindle und versuche gerade wieder ein Buch drauf zu lesen, weil ich denke mir, das kann nicht sein, dass das macht mich so ein bisschen fertig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bin ich alt und versuche mich sozusagen, mir das anzutrainieren, das auch auf diesem Gerät lesen zu können. Ich wollte gerade noch irgendwas zum Thema Buch, ja, zum Bücherregal. Ich habe ja mal YouTube ausprobiert, oder ich probiere es eigentlich aus, und hatte danach eine lustige Bücherregalrebatte, Debatte, weil ich habe überlegt, wo nehme ich das zu Hause auf, und die einzige Ecke, die mir einfiel, war mein Schreibtisch, und da habe ich ein großes Bücherregal, also habe ich mich vor meinem Bücherregal gefilmt, und danach wurde mir vorgeworfen, also so
Du hättest auch Bildungsbürger gemacht.
Ich hätte bildungsbürgerlich einen YouTube-Kanal betrieben. Und dann musste ich mich halt rechtfertigen und habe gesagt, ja, das ist aber halt einfach mein Schreibtisch. Also das ist halt meine Arbeitsumgebung. Und das fand ich eine spannende Debatte. Also
was ist spannend? Warum musstest du dich denn rechtfertigen?
Naja, ich musste mich nicht rechtfertigen, aber ich habe ja ich hatte das Gefühl, dazu Stellung nehmen zu müssen, weil mein YouTube-Experiment ist sehr meta. Also sozusagen, ich habe einfach gesagt, ich probiere das jetzt mal aus, mich vor die Kamera zu stellen und habe eigentlich in jeder Sendung erzählt, was ich aus der letzten Sendung gelernt habe. Und ich habe am Anfang, ich habe mir einen Scheinwerfer gekauft, habe mich vor die Kamera gestellt, habe es erstmal ohne so eine Kamera gekauft und habe mich irgendwo aufgenommen. Ich gemerkt, das sieht irgendwie total blöd aus. Dann habe ich mir einen Scheinwerfer gekauft, die sind auch gar nicht so teuer. So den Scheinwerfer gemacht, dann habe ich gemerkt, so ein Scheinwerfer geht irgendwie auch nicht. Dann ist dein Gesicht total schattig, dann habe ich noch mehr Scheinwerfer. Dann habe ich gemerkt, so, das irgendwie aufzubauen zu Hause nervt ja total.
Und dann seid ihr umgezogen in ein Fernsehstudio.
Und dann geht das so weiter. Dann habe ich einfach mal ausprobiert, mir das irgendwie wegzuschminken, die Augenringe und so, und habe das aber auch thematisiert. Mhm. Da ist dann schon sehr lustig, da habe ich wirklich einen unglaublich dummen Kommentar von einem Politiker, den ich jetzt nicht weiter namentlich nennen werde. Ja, und das sei total lookistisch, was ich da machen würde und so. Dabei ging es gerade darum, dass ich sozusagen gesagt habe, das mal auszuprobieren und ob das jetzt halt wichtig ist, dass man, weil es geht ja ums Medium, und dann habe ich halt überlegt, ist es vielleicht wichtig, sich auch zu schminken, um nicht als Gesicht schon eine Aussage zu transportieren, weil vielleicht möchte ich ja was sagen. Das ist aber schon eine Denkweise, da musst du auch bereit sein, sagen wir mal, diese Denkweise sich einzulassen. Ich sage, naja, wenn ich jetzt hier ein bestimmtes Aussehen habe, dann kann das halt sein, dass das die Zuschauer zu sehr ablenkt, während ich vielleicht was total Spannendes sage. Und das finde ich zwar schade, dass das so ist, aber wenn ich mich auf das Medium einlasse, muss ich vielleicht bestimmte Medienregeln mitspielen, weil das Medien haben halt verschiedene Kontexte.
Ja, oder kennen. Also du kannst ja auch brechen, aber du musst dir dessen bewusst sein.
Das war das Lustige halt, weil mein Format sich damit beschäftigt. Ich mache das und dann sagt ihm, ja, das ist ja Das Lustige ist, ich habe zu Weihnachten von meiner Frau einen Beauty-Gutschein bekommen für den Beauty-Salon Püppi-Kram.
Okay.
Naja, und darf dort mit Kamera hingehen und mich sozusagen mir erklären lassen, wie ich mich für die Kamera schminke. Und das hoffe ich irgendwie bald zu machen.
Tonne Puder lautet mein Professor.
Eine Tonne Puder?
Ja, Puder ist sehr wichtig. Also ich bin ja vom Fach und ich kann das alles nur bestätigen, was du gerade erzählt hast. Ich weiß noch, als ich so das erste Mal die ersten Male vor der Kamera stand, ne, wie überrascht ich war, was für eine Rolle da mein Aussehen tatsächlich spielt. Also gar nicht, ob ich gut aussehe von Natur aus oder nicht, sondern dieses, du, also die Kette gestern, die war ja ganz toll. Ja. Und man denkt, mein Text. Und da muss man dann.
Hallo?
Ja, oder auch, also meine Mutter, ne? Mütter sind für sowas ja immer gut und die Freundinnen von Müttern. Und ich war jetzt gerade in Athen und Finanzkrise, ich habe ja überhaupt gar nichts mit Wirtschaftshintergrund studiert, ja. Ich habe habe von da berichtet und musste mich da auch so ein bisschen reinfuchsen. Und dann sagt meine Mutter zu mir, du, die Gilla hat dich gesehen, die sagt, die hellen Haare stehen dir viel besser. Ja.
Das ist ja super.
Das freut mich. Und Gilla ist nicht blöd. Also Gilla hat dann auch durchaus zur Kenntnis genommen, was ich inhaltlich erzählt habe und hatte da auch ein paar Anmerkungen zu. Da diskutiere ich solche Themen auch. Aber Gilla sagt, meine Haare sind in heller ein bisschen schöner. Und das passiert aber nicht nur den Freunden meiner Mutter, das passiert auch ganz schlauen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und das passiert einem selber auch. Mhm. Ich sehe das ja, ich gucke mir meine Schalten hinterher an. Und denke dann auch ganz auf diese, oh, die Jacke, nächstes Mal. Ne, so funktioniert, das ist einfach, da kannst du nichts gegen machen. So funktionieren wir Menschen. Wenn du das weißt und damit arbeitest, dann ist ja alles gut.
Also ich finde die hellen Haare auch gut.
Vielen Dank, dann ist ja alles in
Ordnung. Aber ehrlich gesagt kenne ich dich, glaube ich, sogar nur mit den hellen Haaren. Ne? Das ist jetzt schon ein bisschen länger, oder? Ja, genau. Das ist ja lustig. Ja, also ich finde, das ist auch, da gibt's halt zwei Diskurse. Der eine ist, möchte man, dass es so ist?
Genau.
Und der andere ist das so? Ja. Und erstmal ist die Feststellung wichtig, das ist so. Und ich glaube auch, dass es halt erstmal etwas sehr Normales ist, dass man natürlich in einem bildbasierten Medium aufs Bild guckt. Ja. Und danach ist dann natürlich die Frage, was ist mit Lookismus und führt das zu Vorurteilen, Kritik, ne? Also das sind dann diese ansonsten anderen Sachen. Aber natürlich, wenn ich mich vor die Kamera stelle, weil ansonsten kannst du ja auch einen Radiobericht machen, ne?
Du klaust dir halt, du beraubst dich selber deines Inhalts. Wenn du irgendwas an dir hast, du findest immer irgendwen. Das ist ja mit allem so. Aber wenn du nichts an dir hast, optisch, was in dem Moment irritiert, dann ziehst du die Leute natürlich in den Inhalt dessen, was du sagst. Mhm. Ne? Und ansonsten wenn du einmal, das kennt man ja von sich selber, wenn man sich was anguckt, eine Schalte oder und denkt, was ist denn mit ihren Haaren passiert? Dann ist die schon drei Sätze weiter, die Korrespondentin, und die können total schlau gewesen sein. Ich komme einfach nicht mehr mit. Also ich kann ja nicht auf zwei Spuren denken gleich.
Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema, über das ich mit dir reden wollte. In deinem Beruf Frau sein. Du bist viel im Ausland unterwegs. Ich habe jetzt einfach mal die Vermutung, dass dein Beruf lange Zeit ein klassischer Männerberuf war, und habe auch die Vermutung, dass das in vielen Köpfen vielleicht noch so ist, wenn du ins Ausland zumindest kommst und auf, sagen wir mal, Strukturen fertige triffst. Wie ist das, in dem Beruf eine Frau zu sein? Ich sehe dich richtig nachdenken.
Ja. Wer hat das denn gesagt? Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, es war die Julia, ich hoffe, ich spreche ihren Nachnamen richtig aus, Smirnova von der Welt. Wir waren überraschend viele, muss man leider immer noch sagen, im Jahr 2015 Frauen, die letztes Jahr aus der Ukraine berichtet haben. Das war allein mein Sender, Anne Gelinek, war damals noch Leiterin des Moskauer Studios, und Katja Eichhorn war Korrespondentin, Katrin Eigendorf war viel da, ich war zum Teil da, Gulini Atay kennt mittlerweile jeder von der ARD, war da, die Julia, wie ich gerade gesagt habe, von der Welt. Also es fiel dann schon auf, es waren viele weibliche Köpfe, eben auch vor der Kamera. Und Pro Quote wollte dann von uns wissen, also diese Vereinigung, die für eine Quote in Medienberufen auch kämpft für Frauen, hat dann mal nachgefragt, ob das von Vorteil oder von Nachteil ist. Und entweder war es Julia oder es war Gulliné, ich hoffe, ich tue da keiner Unrecht, die gesagt haben, das hat auch Vorteile, weil mit uns natürlich ein bisschen vorsichtiger umgegangen wird. Also Separatisten sind nicht zimperlich da in der Ukraine, das habe ich auch festgestellt. Ne? Die sind da ja nicht zum Kuchenbacken, sondern da geht's ja weg, es ist ein Krieg. So. Das ist gut. Das glaube ich auch, das sehe ich auch so. Ich habe auch das Gefühl, dass ich teilweise, egal wo ich bin, mit mehr Offenheit und Empathie behandelt werde. Aber auch das, auch ein positives Beispiel, zeigt ja, dass der Unterschied einfach immer noch da ist, dass der gemacht wird. Das ist auch so. Also auch im Westjordanland, das ja relativ offen ist, geben mir die Männer nicht die Hand. Wenn ich drehen gehe mit dem Team, ich bin dann die einzige Frau, die reden dann mit mir. Aber das kostet erstmal Überwindung. Das ist das eine. Das ist natürlich auch nochmal eine religiöse Besonderheit. Es ist im Sender auch ab und zu mal Thema, natürlich. Da kommt aber auch dazu, die beiden Kollegen, mit denen ich zusammen im Pool sind, würde jetzt mal sagen, so 15, 20 Jahre älter als ich und erfahrener, was Krisen angeht. Da wird bei mir dann noch einmal mehr nachgefragt, ob ich jetzt wirklich dahin gehe. Wir werden gefragt, also ich kann Nein sagen. Also okay. Der Sender, es gibt ein großes Agreement auf dem Lerchenberg bei den Mainzern. Lieber ein gutes Bild zu wenig als eine gefährliche Situation zu viel. Das ist immer das Signal, das uns aus Mainz gesendet wird, immer. Und wenn jetzt die Anfrage käme, was im Moment, glaube ich, überhaupt gar nicht denkbar wäre, ob ich nach Syrien gehe, und ich würde sagen, nein, dann wäre die Reaktion, bin ich mir hundertprozentig sicher, verstehen wir es, okay, völlig in Ordnung. Dann gehst du halt nicht nach Syrien. Aber ja, ich glaube, dass bei mir noch mal einmal mehr nachgefragt wird, besorgt, ob das okay ist oder nicht und ob ich das mit mir vereinbaren kann. Das ist das, aber interessanterweise, das schwierigste Erlebnis, also Kairo war kein Spaß, ich war vor fast 3 Jahren in Kairo, nach der Revolution, das war sehr, sehr schwierig, also mit den Männern da, mit den ägyptischen Männern auf der Straße. Also ich als, wäre sehr hell, auch von der Haut her, und ich habe dann ein Kopftuch getragen, aber das sieht man mir ja trotzdem an, dass ich nicht aus dem Kulturkreis komme, und auch die ägyptischen Frauen haben ja Probleme. Und da bin ich angefasst worden tatsächlich. Auch wenn ich mit einem deutschen Kollegen gemeinsam über die Straße gegangen bin, zu dem ich offensichtlich gehörte, weil wir uns miteinander unterhielten. Aber das Schwierigste hatte ich auch in Griechenland vor 3 Jahren. Das war ein Dreh mit einem griechischen Kameramann. Und ich habe ihm vor dem Dreh gesagt, was ich mir so vorstelle, was ich gerne für Bilder hätte und was ich mir so von ihm wünsche. Und da hat er mich angeguckt und gesagt, weißt du, ich bin hier der Mann, ne? Und also ich drehe und Also ich du hast, also es ist schon klar, dass ich hier die Kamera in der Hand habe.
Okay.
So, ja. Das ist natürlich sehr unverhohlen. Ich glaube, ja. Dass es die, also klar gibt es die Unterschiede immer noch. Ja. Die Frage ist, wie man selber damit umgeht. Ne? Ja. Ob man das auch thematisiert. Ich glaube, es ist manchmal auch nicht so klug, das zu thematisieren, das weil, offensiv zu diskutieren.
Bei deinem Beruf vor allen Dingen.
Nee, aber auch mit Vorgesetzten. Mhm. Also auch innerhalb des Senders. Mhm. Also ich habe da kein Patentrezept. Wer bin ich, das zu sagen? Ich habe für mich den Weg gefunden. Ich glaube, ich merke das sehr schnell, was mit meinem Frausein zu tun hat und was nicht. Ich kann relativ schnell einschätzen, genau was du gerade sagtest, wo es sich überhaupt verbietet, das weiter zu verfolgen. Es gibt einfach Situationen, wenn ich von einem Separatistenführer stehe und der hat ganz offensichtlich seit Tagen nicht geschlafen, oder nicht ein Separatistenführer, sondern ein Separatist, ne, einer von den kleineren, der trägt eine Maske im Gesicht, der riecht so, als hätte er seit Wochen nicht geduscht, und der sieht auch so aus, der hat total rote Augen und hat seit Wochen nicht geschlafen. Der hat nicht mehr viel zu verlieren und der hat leider aber auch eine große Waffe im Anschlag. Wenn der dann anfängt, mit mir zu flirten, weil ich in den 10. Stock dieses Hochhauses will, zur Pressekonferenz des Separatistenführers, ja, fange ich nicht mit dem an zu diskutieren, dass er mir als Mann ja jetzt sowieso, so, dann mache ich das Spielchen mit und bin freundlich zu dem und dann gehe ich in den 10. Stock. So. Mhm. Aber natürlich gibt es auch andere Situationen, wo ich für mich entscheide, okay, jetzt muss ich das thematisieren. Das habe ich mal einmal gemacht. Da ging es eher um Strukturen mit anderen Korrespondenten. Da habe ich das angesprochen, dass ich es nicht okay finde, dass so mit mir umgegangen wird, weil ich eine Frau bin. Ja, also das stößt da nicht auf große Gegenliebe. Aber es ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
Ich kann mir gut vorstellen, dass man dann, wenn man mit dem Separatist, der eine Waffe in der Hand hat, nicht unbedingt den aktuellen feministischen Diskurs erstmal durchdiskutiert.
Nee, da sah ich uns beide in dem Moment überhaupt gar nicht. Ja. Nee.
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Einschätzung der Lage. Ich denke darüber nach, natürlich, also wir haben ja gerade gesagt, dass es natürlich lange Zeit ein Männerberuf war, was du gemacht hast. Überhaupt die Tatsache, dass wir jetzt hier sitzen und drüber reden, dass du das
genau.
machst, ist
es
ja.
Genau, es ist was Besonderes.
Ist aber trotzdem auch schon ein Stück weiter, so. Also du machst den Beruf. Deswegen habe ich aber, muss ich sagen, auch nochmal extra Respekt davor. Also ich überlege auch, das ist ja auch vom Sender natürlich besonders, dann zu sagen, weil für den Sender ist es ja auch dann eine Art Risiko, dich gerade dahin zu schicken, wo sozusagen neben der Krise nochmal das nochmal hinzukommt.
Die gesellschaftlichen Strukturen.
Genau, ja. Das ist ein spannendes Feld nochmal, was du da auch für so eine, sagen wir, so eine Weltsicht auf so Problematiken bekommst. Ne?
Das ist wirklich, also in Ägypten, wie gesagt, bin ich alleine nicht rausgegangen und ich bin auch nicht Taxi gefahren, weil das auch. Ich habe es einmal gemacht und da kam aber was anderes dazu. Da war der Taxifahrer quasi mit meinem Laptop in der Hand schon auf der Flucht.
Ja.
Und da eine Woche abends nicht rauszugehen, aus dem Wissen heraus, das könnte blöd enden, das ist eine Erfahrung, die ist wirklich wichtig. Also es klingt so nach einer Binse, so wie wir ja auch immer sagen, in anderen Ländern kämpfen die Menschen dafür, wählen zu gehen. Und wir hier machen es dann teilweise, kriegen den Hintern nicht hoch am Wahlsonntag. Aber das war in dieser Situation in Ägypten. Ich saß im Hotel und dachte, selbst wenn du raus wolltest, du könntest nicht. Also es wäre nicht so angenehm. Du wärst die ganze Zeit, würdest du dich umgucken und schauen, dass du nur auf belebten Straßen gehst und wirklich mit ganz vielen Menschengruppen, möglichst auch Touristen, irgendwie unterwegs bist. Es gab, glaube ich, mittlerweile sind es die, von denen wir wissen, zwei sehr erfahrene internationale Journalistinnen, die dasselbe machen wie ich und auch schon ganz andere Krisen erlebt haben als ich, die vergewaltigt worden sind in Ägypten. Also das ist wirklich ein gefährliches Pflaster. Und zu wissen, man hat manchmal nicht die Wahl. Es gibt tatsächlich, und bei mir war es nur eine Woche, es gibt diese Unfreiheit, nur weil ich eine Frau bin. Das ist, fand ich, möchte ich nicht nochmal erleben, aber ich bin froh, dass ich es erlebt habe. Um es eben auch nochmal zu schätzen zu wissen, wie normal, also auch in Israel, in Tel Aviv, ich laufe da nachts um 3 noch alleine durch die Straßen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber das ist auch, es ist nicht selbstverständlich, nur weil es für uns selbstverständlich ist.
Du bist ja jetzt weltweit unterwegs. Stellst du denn da weltweit fest, dass sich was verändert? Also gibt es sozusagen eine weltweite Veränderung bei der Problematik oder gibt es einfach so Gebiete, wo du sagst, da ist es so und da ist es so und das ist jetzt auch so, solange ich diesen Beruf mache?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ja ein Teil meines Berufs ist, dass ich immer nur kurz mal aufschlage.
Okay.
Und das ist ein Urteil, das kann ich mir nicht erlauben.
Aber vielleicht reden wir in 20 Jahren nochmal drüber oder so.
Ja.
Eine lustige Notiz war noch in deiner Mail. Ich muss dazu sagen, ich schreibe immer meinen Gästinnen vorher immer eine Standard-Mail, also wo ich so einen Standardtext habe, wo ich immer darum bitte, dass sie kurz was über sich erzählen. Und dann nehme ich immer diese Mail immer als Vorbereitung für meine Sendung. Du hast geschrieben, dass du kurz fürs NDR Radio gearbeitet hast und hast, da steht hier in Klammern, Schlagersender, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, ja. Ausrufezeichen. Ja. Erzähl, was hast du da gemacht?
Beiträge, das war NDR 90,3. Die Älteren unter den Zuhörern werden es kennen, die sehr viel Älteren, weil das eben so ein Schlagersender war. Ich glaube, die sind mittlerweile mehr in Richtung Oldie gegangen.
Ja.
Aber zu meiner Zeit da vor 12, 13 Jahren haben die Schlager gespielt. Und zwar, weil das eine wahnsinnig gute Quote garantiert. Also der MDR zum Beispiel ist ja auch total erfolgreich als ARD-Anstalt. Ja. Ne? Also der Bedarf ist ja da. Und dadurch, dass die so gute Quoten hatten, hatten die als eine der noch wenigen damals schon, auch noch so lange, in Anführungszeichen, Strecken für Wortbeiträge. Also ich habe da wirklich so 4-5-minütige Stücke gemacht oder auch länger. Und das ist wirklich, mittlerweile ist ja alles mit Musikbett unterlegt, jede Moderation und die Aufmerksamkeitsspanne von Zuhörern und auch von Zuschauern wird ja immer kleiner, weil man immer nicht weiß, ob es an uns liegt oder an denen, also Henne und Ei. Und bei NDR 90,3 wusste man aber, da sind ältere Leute, die uns hören, die haben Zeit, die haben die Geduld, da können wir noch länger senden, also wirklich auch interessante oder längere, ein bisschen komplexere Geschichten auch senden. Aber ich erinnere mich, als ich mal in den Redaktionsraum kam, ich kam gerade zurück und hatte irgendwo was, tja, gedreht sagt man dann ja nicht, ne? Also
aufgezeichnet
ja. Genau. Und wollte in den Schnitt und wollte noch kurz unten Hallo sagen. Und dann hatten die natürlich, alle Redakteure hatten dann so ein Radiogerät auf ihrem Schreibtisch stehen, klar. Und dann, ich weiß nicht, ob es Tom Jones war, also es war was verhältnismäßig Cooles, was gerade so lief. Und dann guckte mich ein Redakteur an und sagte, Moment mal, sind wir das? und drehte laut und war völlig fassungslos, dass unser Sender... so eine Musik spielt, genau. Ja. Aber ja, da habe ich gearbeitet, da habe ich total viel gelernt. Das war super.
Das sind wir das. Also das, ich kenne diesen Effekt und ich habe ja 1,5 Jahre bei Ulrich Meier gearbeitet und habe da ja gelernt, wie die Leute die Medien machen. Man assoziiert die ja immer sehr schnell damit. Also man denkt jetzt, Leute, die Boulevardfernsehen machen, sind so, ja. Und dann war, weiß ich noch, eine Redaktionskonferenz und dann ging es irgendwie darum, was die Leute alle gucken. Und dann stellt sich raus, dass die Redakteure alle Arte gucken, ja. Und das war so, entsprach jetzt nicht meiner Erwartungen und eigentlich ihrem eigenen Produkt auch sehr kritisch gegenüberstanden, was dann in mir aber auslöste die Überlegung, weil ich natürlich dem Format Boulevardfernsehen schon sehr kritisch gegenüberstand und das aber auch mal sehen wollte und feststellte so, krass, die reflektieren schon ziemlich genau, was sie da tun, ja, und sind eigentlich alle gar nicht so dolle glücklich damit. Das heißt aber, mit Schlager selbst hast du nichts zu tun. Du hast schon deine Politikschiene gemacht oder musstest du auch Schlagerberichterstattung machen?
Ich musste tatsächlich und es war das einzige Stück, das zweimal jemals von mir gesendet worden ist, weil es alle so schön fanden. Ja, ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Ich habe mich über den Erfolg gefreut. Nee, aber es gab tatsächlich einen Schlagersänger, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Also es war nicht so kein Super-Promi. Der hatte, ich glaube, in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund, das war dann auch was Gutes, so dass ich dachte, okay, das kann man mal machen. Die hatten dann so ein Release-Termin und da war ich und das war aber auch, oh, und ich habe Freddie Quinn mal interviewt. Stimmt, den habe ich mal interviewt. Das war, meine Tante war immer schon in Freddie Quinn verliebt. Also das war schon, als Kind war das für mich eine ganz wichtige Person, weil Tante Karin eben Freddie Quinn so liebte. Und den habe ich auch mal getroffen, stimmt. Aber das waren tatsächlich die einzigen. Normalerweise, ich habe da keine Politik gemacht, sondern das, was man so bunte Geschichten nennt. Ne? Also eher der erste Beitrag, den ich da gemacht habe, war so eine riesige Carrera-Bahn für Kinder. So eine ganz, 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 ganz große. Da konnte man mit zum Kindergeburtstag hin und wurde dann auch noch irgendwie anders bespaßt. Also nee, in die Landespolitik bin ich da gar nicht eingestiegen. Das sind ja gerade dann bei den Öffentlich-Rechtlichen, das sind ja Pfründe. Das sind, und das waren Leute, die haben das echt schon ewig gemacht. Das waren totale Cracks. Die haben sich nur auf Landespolitik oder auch auf Bundespolitik konzentriert. Und da musst du dich echt mal ein paar Jahre hinten anstellen. Ja.
Das ist, als ich das gelesen habe mit dem Schlagersender, habe ich gedacht, das ist schon so, dass so eine Journalistenkarriere, so wie du sie ja auch hast, also so von der beruflichen Laufbahn her. Es gibt ja immer so dieses Klischee, am Anfang fängt man irgendwie an, Volontariat und berichtet von der Hasenausstellung. Das ist so, oder?
Ja, das ist so. Also ich habe bei einer Lokalzeitung, bei der Glocke in Gütersloh angefangen. Das ist wirklich schlimm, wenn man, beziehungsweise es härtet auch ab, ne? Ich hatte mal Götz Alsmann, den habe ich mal interviewt, und der hatte ein Bühnenprogramm, und ich habe mit Blitz fotografiert im großen Saal. Ganz tolle Idee, super. Mhm. Natürlich hielt Götz Alsmann in dem Moment inne, schaute mich an, mit ihm alle 500 Gäste im Saal unserer Stadthalle auch, und fragte, wer sind Sie denn? Und ich sagte, ich bin Nicole Diekmann von der Glocke. Ja, und die Glocke war dann Running Gag. Für den Rest dieses Abends, ja, genau. Da habe ich angefangen und ich habe wirklich alles gemacht. Also ja, die Klischees stimmen schon. Also mit Kaninchenzüchter und Stadtratssitzungen und Bebauungsplänen und so weiter. Ja, ja, man muss sich schon.
Wie ist denn das? Also man ist da ja auch noch jung in der Situation. Nimmt man das schon so distanziert? Also war, dass man sozusagen drüber lächelt und denkt, das ist nur eine Zwischenstation, oder ist das in dem Moment ernsthafte journalistische Arbeit, die man macht?
Hätte ich wahnsinnig arrogant gefunden. Ich war da 19, da habe ich da angefangen nach dem Abi, und ich hatte da schon, ich weiß noch, die Glocke kam immer morgens um 6. Und die ersten Monate, wenn ich wusste, heute steht was von mir drin, war ich morgens um 6 wach. Also ich bin wach geworden vom Geräusch der Zeitung, die durch den Briefkastenschlitz des Hauses fiel, weil ich so aufgeregt war. Und ich habe jeden Artikel ausgeschnitten und aufgeklebt. Und ich glaube, das ist teilweise auch, meine Freunde waren dann, ich war 19, ja, die waren feiern. Wir hatten gerade das Abi gemacht und warteten noch auf den Studienplatz oder was auch immer. Und ich war dann Samstagsabend zwar auch feiern, aber ich stand dann auch sonntags morgens um 8 Uhr und habe irgendeine Stadtführung mitgemacht, über die ich berichten sollte. Mhm. Oder bin dann alleine, das ist auch nicht immer lustig, ne? Bin dann alleine auf Jazzkonzerte gegangen und musste dann da arbeiten, statt mir das, und mit 19 Jazz war auch noch nicht so mein Ding. Mhm. Ne? Alles Luxusprobleme, aber du opferst schon Zeit dafür. Und du kriegst, was habe ich gekriegt? Das waren noch D-Mark-Zeiten. Da habe ich pro Zeile, glaube ich, 20 Cent gekriegt, also 20 Pfennig gekriegt. Da bin ich auch nicht reich von geworden. Mhm. Und das tut am Anfang auch weh, wenn deine Texte zerpflückt werden. Ne? Das ist auch nicht schön. Du nimmst schon ein bisschen was auf dich. Und ich glaube, wenn du das nicht ernst nimmst, dann lässt du es auch ganz schnell wieder bleiben.
Mhm. Ich kann mich auch erinnern, so das ist die ersten Mal, also ich habe ja auch schon öfters mal Artikel irgendwie veröffentlicht, so die ersten Male, wenn so Artikel überarbeitet werden. Das Schlimmste war für mich, als es kommentarlos überarbeitet wurde und ich dann gelesen habe, dass der ganz anders aussieht, da habe ich wirklich schlechte Laune von
bekommen.
Das
macht man aber.
Das war, ich glaube, fürs Linux-Magazin, für die habe ich was geschrieben, so Technikkram, und hatte immer mit Absicht das Wort Benutzer statt User geschrieben. Das war, ich mich nicht genau daran erinnere, weil ich das Wort User so blöd fand. Das war irgendwie unnötig. Und dann hatten die genau das, hatten die alles wieder zurückgeändert. Und ich dachte so, nein, das wollte ich doch nicht. Und war total sauer, weil das so. Aber da hat sich bei mir auch so ein bisschen so ein Gewöhnungseffekt eingearbeitet. Also ich schreibe jetzt im Moment für die Wired-Artikel, die selten mal ein bisschen was ändern. Und ja, okay. Also ich kann da jetzt irgendwie anders mit umgehen. Ich überlege gerade, dass diese klassische Laufbahn Lokalzeitungen durchlaufen, ob die vielleicht jetzt so, dass jetzt noch so den Alternativlaufbahn gibt, seine eigene Lokalzeitung aufzumachen, weil viele Leute ja ihre Blogs führen, was natürlich auch ein gutes Feld ist, um solche Art von Artikel irgendwie, also dieses Schreiben lernen, in die Öffentlichkeit herein durchlaufen, zumal du in einem Blog wahrscheinlich sogar mehr Leute schnell erreichst als eine Lokalzeitung. Und das wäre spannend, wahrscheinlich mal so in 20 Jahren zu gucken, wenn Leute deinen Beruf erlernen und aufgreifen, was dann so deren Geschichten sind, wie sie angefangen haben.
Die haben sicherlich nichts mehr mit einer Vita zu tun, wie meiner zum Beispiel, das glaube ich auch, ja.
Ja. Ja, schön. Jetzt kommen wir nämlich auch schon langsam zum Ende. Ich muss mal überlegen, ob ich noch eine Frage hatte, die ich auf jeden Fall stellen wollte. Du hast noch eine Sache geschrieben, die fand ich total süß. Hast geschrieben, dass du sehr viel Blogs liest und dich immer mit Mommy-Blogs beruhigst. Das fand ich irgendwie so total niedlich.
Ja, das ist wie die Serien, die ich gucke. Also ja. So.
Also mit Mütterblogs nochmal, um es zu übersetzen.
Genau, ja. Mütterblogs. Das finde ich, das, was man gerade nicht hat, ist ja meistens das Interessanteste. Oder ich finde es halt immer schön für mich, mich mit Dingen zu beschäftigen, auf die ich in meinem Leben nicht so stoßen würde. Also klar habe ich viele Freundinnen mit Kindern mittlerweile, aber die bloggen halt zum größten Teil nicht. Und zu sehen, wie Leben, also ich werde ja ganz oft gefragt, wie kann man so ein Leben führen wie du? Das ist ja Wahnsinn. Du weißt nie, wo du nächste Woche bist. Du kannst kaum was planen und du bist nie zu Hause. Du kannst deine Freundschaften nicht vernünftig pflegen. Also ich habe keinen Alltag mit Freundinnen, das stimmt schon, und mit Freunden. Aber für mich ist das normal nach 3 Jahren. Ne? Für mich wird es interessant, wenn ich wieder irgendwann in eine Redaktion zurückkehre oder in ein festes Team und jeden Tag dieselben Leute um mich rum habe. Das ist für mich nicht mehr die Normalität. Und dann zu lesen, wie Frauen ihr Leben leben, die eben Kinder haben, die entweder einen Job haben oder keinen. Das ist ja auch immer eine Diskussion. Also du weißt das sicherlich auch sehr, sehr gut, dass er selber Kinder und deine Frau beschäftigt sich ja auch mit diesen Themen. Dieses, was ist richtig, was ist nicht richtig, ist es so richtig, wie ich es mache? Also ich finde, so funktioniert es natürlich nicht, ist klar. Aber einfach auch zu sehen, wie andere das machen. Wie andere sich entschieden haben und was das wirklich im Alltag bedeutet. Also ich finde diese Kritik, dieses Tagebuch-Bloggen zum Beispiel. Frau Brüllen macht das. Das ist zum Beispiel eine Chemikerin, die lebt in der Schweiz mit ihrer Familie, die hat 2 kleine Jungs. Die schreibt tatsächlich ganz oft detailliert auf, was sie den Tag über gemacht hat. Die hat eine Kategorie sich oder eine Serie sich überlegt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Das ist dann, glaube ich, der 3. Donnerstag immer, stimmt wahrscheinlich alles gar nicht, es ist ein bestimmter Tag im Monat. Da können sich dann andere Blogger auch dran beteiligen und die schreiben wirklich minutiös auf, was sie den Tag über gemacht haben. Und da gibt's dann den Vorwurf, das ist banal und was soll das und so. Für mich ist das total interessant. Mhm. Ich finde das total, das ist so, als würde ich als stumme, unsichtbare Beobachterin bei anderen Leuten im Wohnzimmer oder jemanden den ganzen Tag begleiten, mit dem ich sonst überhaupt keine Überschneidungen hätte. Das finde ich, find ich total großartig.
Ja, meine Frau hat ja ich glaube, auf der letzten Republika einen Vortrag gehalten zu dem Thema, dann hat sie so diesen Begriff Online-Eltern-Clan hat sie geprägt und hat versucht eben zu erklären, dass das Wichtige an Elternblogs die Darstellung von Alltag ist, weil Familienstrukturen heutzutage nicht mehr so sind wie vor 20 oder 50 Jahren. Ja, wir leben halt, man zieht weg, ist irgendwo alleine in einer Großstadt und man hat gar keine Rollenvorbilder, an denen man sich irgendwie orientieren kann. Was macht man eigentlich? Dann hast du so ein Kind und das ist für viele Eltern, dass du so hast ein Kind. Was stelle ich denn jetzt eigentlich mit dem an? Und dieser Alltag, der in so Blogs transportiert wird, ist tatsächlich einfach so eine Inspirationsquelle. Ne, so ach ja, in den Zoo gehen, stimmt. Ja, das sind manchmal so ganz banale Sachen. Ja. Oder nee, man kann auch einfach zu Hause sein und Wäscheklammern in eine Plastikflasche tun und die klappern lassen. Das ist auch eine Beschäftigung für eine Stunde. Ja. Und das finde ich auch. Also sehr, sehr überzeugend. Finde auch interessant, diese Banalitätskritik, die daran vorgetragen wird, die ist nämlich so lustig in sich brüchig, weil es gibt einerseits gibt es ja so dieses, ich sag mal jetzt so in der Netzszene diesen Konsens, das Netz ist offen, das ist das Mitmachnetz, wir sollen alle reinschreiben. Es gibt aber eine Grundhaltung, die viele, glaube ich, unwissentlich mitschleppen, die immer noch verwechselt, etwas ins Internet zu schreiben mit etwas veröffentlichen. Ich glaube, viele haben tief eingebrannt so einen bildungsbürgerlichen, publizistischen Anspruch, wenn ich jetzt einen Blogartikel oder einen Tweet veröffentliche, dann ist das halt eine Veröffentlichung irgendwie. Und ich mache zum Beispiel jetzt mit, es gibt so eine Aktion immer 12 von 12, da veröffentlicht man immer am 12.
12 Bilder.
Und das war für mich eine Überwindung, weil ich habe dieses Publizistische auch so ein bisschen noch in mir drin und das hat mich auch lange Zeit abgehalten, überhaupt zu bloggen und dachte so, ja, jetzt so 12 Bilder und das ist jetzt nicht, und dann merke ich aber, ich mache das und die Leute finden das spannend, ja, und dann kommen Kommentare zurück, kommen plötzlich so Nachfragen. Was mir besonders halt Spaß macht, ist, dass Leute auch die ich kenne, mich plötzlich auf Dinge ansprechen, auf die sie mich sonst nie angesprochen hätten. Ja, das ist so irgendwie auch schön. Oder letztens habe ich mich tätowieren lassen und habe dann einen Blogartikel über mein Tattoo geschrieben und es war total, weiß nicht, irgendwie war irgendeine vierstellige Zahl von Leuten, die diesen Blogartikel über mein Tattoo gelesen und kommentiert haben. Und dann, ja, Mensch, jetzt will ich das auch. Und das war irgendwie, ich dachte eigentlich, die Idee, warum ich das sogar als Blogartikel geschrieben habe, ich dachte, ich habe jetzt keinen Bock, immer dieselben Fragen zu beantworten. Was, du hast dich tätowieren lassen und warum denn und was ist das für ein Motiv? Und habe ich diesen Blogartikel geschrieben, wo sozusagen alles beantwortet war und ich auch noch was gemacht habe, was ich nirgendwo im Netz gefunden habe. Ich habe nämlich vorher mich natürlich informieren wollen. Das war ganz furchtbar. Tätowiererforen und was da für Dinge drin stehen, wie man das jetzt behandelt und so. Und dann habe ich einfach das alles fotografiert und habe einfach aufgeschrieben, wie das ist, tätowiert zu werden. Und dann kam total viel Rückmeldung so, endlich weiß ich, dass man wie das ist. Ja, und halt dieses Belanglose, weil ich habe wirklich so Fotos gemacht, war auch ein bisschen eklig, ja, hier so sieht der Schorf aus, so das juckt jetzt, damit habe ich das behandelt und so. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne an Blogs und das Schöne ist, dass das Internet, das muss man sich auch wirklich immer wieder vor Augen führen, ist halt wirklich, es hat wirklich genug Platz, dass man sehr, sehr vieles Belangloses da reinschreiben kann. Und ich glaube, das kann ich nur immer wieder als empfehlen, man sollte sich wirklich von niemandem sagen lassen, warum machst du denn Essensfotos ins Netz von deiner Wurst? Das interessiert mich nicht. Ja?
Aber ich glaube, das ist eine Anforderung, vielleicht sogar fast schon eine evolutionäre, die das Internet an uns stellt, dicke Haut. Weil du liest, ich hab mal zu einer Freundin gesagt, die Kunst, die wir verlernen, ist, Dinge für uns zu behalten. Damit meine ich nicht das, was man postet, sondern meine Meinung darüber. Wenn es mich nicht interessiert, dann muss ich es nicht lesen. Was ich, um das klarzustellen, ich finde das als Entgegnung von Bloggern, das finde ich ganz schwierig. Jemand bloggt was oder twittert was und dann kommt Kritik. Dann zu entgegnen, sie müssen hier ja nicht lesen, finde ich falsch. Also ich begebe mich in die Öffentlichkeit und ich öffne damit auch eine Diskussion. Es sei denn, man macht es wie zum Beispiel Anke Gröner, die keinen, aus guten Gründen, glaube ich, die gar keine Kommentare mehr, also die Kommentarfunktion gibt es ja auf ihrer Seite nicht mehr. Wenn ich aber meinen Lesern die Möglichkeit gebe, zu kommentieren und die Kommentare sind sprachlich wie inhaltlich salonfähig, ne? Dann sollte man sich da auch drauf einlassen und nicht mit dem Argument, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es für Sie nichts zu sehen, das abblocken. Das funktioniert ja für mich auch nicht. Aber ich muss nicht alles kommentieren. Das Internet ist ja nicht dafür da, dass sämtliche Inhalte mir gefallen. So. Ja. Ne? Das Ding ist natürlich, man liest nur das, was Leute schreiben. Man merkt ja, also das, was Leute sich denken und aus guten Gründen und aus vornehmen Gründen für sich behalten, das kriegt man ja naturgemäß nicht zu sehen. Aber ich glaube, in Sachen Diskussionskultur hinken wir Deutschen, vielleicht kann man das so sagen, teilweise noch hinterher. Also so eine handfeste Diskussion finde ich immer gut. Aber ich habe das auch im Sender. Ich mache das auf Twitter, ja? Ich diskutiere mit Leuten auf Twitter.
Da habe ich gerade drüber gesprochen, über dein Twitter-Verhalten letztens, ja?
Ah ja, okay, ja, interessant.
Das ist das Thema, ja?
Interessant, ja, klar. Und ich ziehe mir ja immer, ich habe ja relativ viele Follower und kriege ja auch zwischendurch immer mal einen ab.
Ja.
Und da gibt es Leute, das sind zum Glück echt nur wenige, aber da merkst du schon, die bewegen sich auf der anderen Seite der Wahnsinnsmarkierung. Das lohnt sich nicht. Das würde ich nicht machen. Ich gehe auch nicht, ich steige nicht in die U2 und da sitzt jemand und krakeelt. Da setze ich mich nicht daneben und fange an, mit dem eine Diskussion zu führen. Das mache ich nicht. Aber hin und wieder, ich glaube auch relativ oft, nutze ich das Medium, das ich genau deswegen für mich auch gewählt habe, Twitter, weil ich da eben in Kontakt komme mit Leuten, für die ich arbeite, ja, die mit ihren Gebühren meine Arbeit finanzieren. Wenn die was anzumerken haben, dann diskutiere ich auch mit denen. Und da gibt es aber auch viele Kollegen, das wird jetzt weniger interessanterweise, die am Anfang aber gesagt haben, warum machst du das überhaupt? Warum lässt du dich darauf ein? Weil ich das spannend finde, weil es ein Austausch ist und dieses ich brauche keine hundertprozentige Harmonie. Also das ist ja meistens dann auch einfach nicht wahr. So. Und da vermisse ich bei einigen dieses dicke Fell dann auch mal Kritik anzunehmen, auch mal drüber nachzudenken und dann darauf zu reagieren. Das finde ich ganz oft schwierig im
Netz. Ja. Ich glaube mit Patricia, also das Nuff, die in der, war das die letzte Sendung? Ja, ich glaube, es war die letzte Sendung, bei mir zu Gast war. wir hatten über deinen Twitter-Account gesprochen und sie hat gesagt, ja, dass sie so toll findet an dir, dass du so viel ausdiskutierst auf Twitter.
Also das war eine große Ehre.
Ja, also und ich hatte dieselbe Beobachtung gemacht. So, deswegen war das sehr spannend. Ja, also ich meine, wir sind natürlich in so einem Lernprozess irgendwie drin. Genau. Ne? Und ich hoffe auch, der führt irgendwo hin oder auch nicht. Also ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, bei bestimmten Blogposts gleich die Kommentarfunktion abzuschalten.
Ja, ja, ja. Absolut.
Weil ich schon von vornherein weiß, das bringt nichts. Eigentlich würde ich gerne diskutieren. Also letztens hat mich jemand sozusagen erwischt. Ich hatte kritisiert, dass die Bild-Zeitung hat was am Spiegel kritisiert und ich musste der Bild-Zeitung zum gewissen Maß recht geben. Da ging es darum, dass in der im Spiegel mehrere Leute so aus der Netzaktivisten-Szene mit an Artikeln arbeiten und ich persönlich das wichtig fände, dass das unter den Artikeln nochmal kurz steht, aus welcher Ecke die kommen, weil wenn die sozusagen Netzthemen kommentieren, halte ich das für wichtig, kommen die aus dem Chaos Computer Club, werden sie von einer Stiftung finanziert, zum Beispiel diese Tor-Stiftung und so, das halte ich für wichtig, weil als Leser würde ich halt auch wissen wollen, das ist jetzt sehr banal der Vergleich, aber wenn es um Tempolimit geht, jemand schreibt was und der ist vom ADAC oder so.
Ja, klar, ist es Lobbyarbeit, genau. Was ist die Agenda?
Und einer meiner Kritikpunkte ist, dass der Chaos Computer Club ist auch ein Lobbyverein. Ich halte das Wort Lobby erstmal nicht für negativ.
Mhm. Greenpeace ist auch.
Genau, ja. Genau, richtig. Greenpeace ist auch ein sehr gutes Beispiel. Genau, ist vielleicht besser. Genau, Greenpeace ist auch ein Lobbyverein. Und ich hatte in erweiterten Artikel über einen Film geschrieben, über Gravity, und dann hat jemand sozusagen, um mir vorzuführen, dass ich ein bisschen blöd argumentiere, und sagt, ja, da steht jetzt aber auch nicht drunter, dass du für Movieplot arbeitest. Und ich sage, ja, das stimmt. Ja, ist noch ein bisschen eine andere Nummer, aber ja, es stimmt, das hätte da auch drunter stehen. Das fand ich halt so, na, das war eine gute Kritik irgendwie. Und ich finde eigentlich an den Diskussionen gut, dass die ja deine Argumente schärfen können. Du merkst halt plötzlich, welche Argumente funktionieren vielleicht einfach nicht, ne, weil gute Gegenargumente kommen. Und du kannst eigentlich auf Twitter, wenn es funktioniert, deine eigene Position stärken, weil du merkst, okay, da werde ich schnell gefangen.
Ich würde noch eher ansetzen. Ja. Ich glaube, dass immer noch gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, das ist, glaube ich, so ein öffentlich-rechtliches Phänomen, dass wir für viele Leute repräsentiere ich, Nicole Diekmann, das ZDF, wenn nicht gar den öffentlich-rechtlichen Apparat, der ja nicht unumstritten ist,
ja,
um es mal so zu sagen. Und ich habe relativ früh bei Tagesschau.de angefangen zu arbeiten. Das war 99.
Oh, das ist früher.
Total. Da waren wir für viele noch diejenigen, die morgens kommen, ihren Rechner aufschrauben, auseinandernehmen und dann über einen Tag verteilt zusammensetzen und abends ist er wieder fertig und dann gehen wir nach Hause. Ne? So. Das war, man hatte eine andere Einstellung, man war froh über jeden Menschen, der auf diese Seite kam. Also diese Dankbarkeit war noch da, so konsumiert zu werden. Und das war eine ganz andere Grundeinstellung einfach damals noch. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gut ist. Und wir haben früh angefangen, unsere Autorennamen beziehungsweise unsere E-Mail-Adressen unter unsere Artikel also wir waren erreichbar. Und es ist ja nochmal was anderes, eine Mail abzuschicken, als einen Leserbrief zu schreiben. Ja. Und ich weiß, dass ich vor 10 Jahren, keine Ahnung, habe ich einen Artikel geschrieben, da war Islamkonferenz und das Innenministerium hatte die, glaube ich, damals. Ja, es ist das Innenministerium, wenn ich mich nicht täusche. Und ein Riesenthema im Vorfeld war muslimische Mädchen, die nicht am Schwimmunterricht teilnehmen dürfen in der Schule. Mhm. Und dann habe ich angefangen, in Schulen anzurufen, Kultusministerien anzurufen, in den einzelnen Ländern. Und dann stellte sich raus, klar passiert das, das ist aber nicht so ein großes Thema, wie es die Tagesordnung dieser Konferenz suggeriert. Und dann habe ich im Ministerium angerufen und dann sagte eine Sprecherin zu mir, ja, das wissen wir auch. Ich dachte, okay, und warum steht es dann auf der Tagesordnung? Und zwar so prominent, weit oben. Dann war das Zitat, das ich dann auch verwenden durfte und natürlich auch verwendet habe, naja, wir wissen natürlich auch, was Medienaufmerksamkeit generiert. Okay, das ist natürlich, du, als Journalistin freust du dich natürlich.
Ja, ein bisschen Bein aus, ja.
Und auch wenn du fragst, darf ich das verwenden, dürfen sie? Ja. Alles klar. Mhm. So, dann habe ich das aufgeschrieben und bekam dann eine Mail von einer Leserin, die mir schrieb, wenn es Anschläge auf Islamkritikerinnen gibt, dann haben Sie mit Schuld. Sie verharmlosen mit Ihrem Artikel dieses Problem und Sie machen die Arbeit von solchen Leuten zunichte. Und der habe ich geantwortet. Der habe ich geschrieben, wissen Sie eigentlich, was Sie mir da gerade vorwerfen? Ist Ihnen klar, was Sie... Und dann hat die mir zurückgeschrieben, hat sich entschuldigt. Und hat mir geschrieben, in der Sache sei sie immer noch, also es fände sie trotzdem schwierig, ist ja auch unbenommen, aber die bedankte sich dreimal, dass ich ihr geantwortet habe. Und da ist mir klar geworden, die sehen, viele Leute sehen nicht, dass da ein Mensch hintersteckt. Der versucht, gute Arbeit zu leisten. Und das deswegen mache ich das auf Twitter auch. Es gibt dann die vierte oder fünfte Ebene in Diskussionen mit Leuten auf Twitter, wo ich merke, ach so, dem geht's gar nicht darum, was wir da gemacht haben oder was ich da gemacht habe. Der hat einen schlechten Tag oder ein schlechtes Leben oder dann höre ich auch.
Um die GEZ, ja.
Höre ich auch, ja, oder naja, was heißt um die GEZ? Das Bild von Reporterinnen, die durch die Welt jetten und das Geld verjubeln. So ist es ja nun mal nicht. Es ist Quatsch. Das ist Unsinn. Aber ich muss mich denen stellen. Ich finde, das ist eine Verpflichtung. Also sonst muss ich nicht twittern. So verstehe ich das für mich einfach nicht. Ich habe das ein paar Mal schon erlebt, dass ich dann auch wirklich. Ich ziehe ja auch zwischendurch Leute raus, die mich wirklich beleidigen, ne? Und schreibe hier, an ihren Manieren müssen sie noch arbeiten. Die hören dann auf. Und ich finde, das ist wichtig, auch immer mal zu zeigen, so geht man mit Menschen nicht um. Ich möchte nicht, dass mit mir so umgegangen wird und ich gehe mit anderen auch nicht so.
Ja. Also ich finde, du hast da irgendwie ein Händchen für. Danke. Also weil ich glaube, es versuchen ja auch viele zu antworten und dir gelingt es aber gut, den Leuten irgendwie in einer Art zu antworten, dass sie dann sozusagen ihr Gesicht wahren, was ja so eine Voraussetzung dafür ist, um dann zu sagen, okay, ja, so. Ne,
es kommt ja auch viel Nettes, das darf ich ja auch nicht vergessen. Ja. Also es kommt, als ich bei dieser Entführung oder bei dieser Geiselnahme jetzt in Frankreich den ganzen Tag auf dem Hügel stand, hinter mir in dieser Druckerei hatten die beiden Brüder, die das Attentat auf die Charlie Hebdo-Redaktion verübt hatten, eine Geisel genommen. Da kamen ganz viele besorgte Nachfragen über Twitter, ob wir in Sicherheit sind und so. Also das ist ja, das klingt ja, als wäre ich auf Twitter im Dauerstreit. Nee, das ist ja gar nicht
genau.
So. Also,
nein. Genau, aber du reagierst nur auf Kritiken. Genau, das wollte ich auch sagen. Schön, dann habe ich meinen langen Zettel abgearbeitet und wir haben auch unser Zeitlimit voll erfüllt. Ich freue mich sehr, hier gewesen zu sein. Du hast mir einen Einblick in so einen Beruf gegeben, den ich halt nur so sozusagen, wo ich immer nur das Produkt bisher gesehen habe. Ja. Ich kann mir jetzt so ein bisschen besser vorstellen, wie das so ist, Auslandreporterin zu sein. Dann danke ich dir sehr für die Einladung und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ich sage danke für die Einladung.
Tschüss.